Ich habe einfach gemerkt, dass das Dirigieren genau das ist, was ich machen muss, um die größtmöglichste Freiheit zu spüren. Was ja eigentlich ein Widerspruch ist, weil die Verantwortung ja immens hoch ist als Dirigent. Manchmal darfst du dir nicht zu fein sein, dir die Bühnen, die du brauchst, selber zu bauen. Ich möchte auch, bitte, bitte, versteht es nicht falsch, aber ich fühle mich unfassbar wohl, dass ich die Möglichkeit habe, dem Publikum den Rücken zuzudrehen.
Hat ein bisschen was Miles Davis-artiges, wenn du das so sagst.
Tatsächlich. Also ich spüre das Publikum und ich freue mich über jeden, der zu meinen Konzerten kommt. Deshalb bitte kommt weiterhin. Versteht mich nicht falsch. Aber es ist für mich auch unfassbar schwierig, mit Applaus umzugehen. Also es ist dann wirklich, wenn ich beim Konzert und dann wird applaudiert und dann verbeuge ich mich und dann habe ich schon so einen Zwang, dass ich von der Bühne weg muss, weil das ist nicht mein Applaus, das ist für meine Musiker.
Wir sind on air in 3, 2, 1.
Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und darf natürlich auch alle neuen Hörerinnen und Hörer recht herzlich hier begrüßen. Mein heutiger Gast ist Dominik Wagner. Dominik Wagner gehört zu einer neuen, jungen Generation von Blasorchesterkomponisten. Und wir sprechen in einem sehr, sehr ehrlichen Interview über seinen Lebensweg als Jazzmusiker hin zum Dirigenten und Komponisten, über Möglichkeiten als junge Komponisten und seine Gedanken dazu. Außerdem, das hat er mir hinterher gesagt, gibt es einen Tipp, den möchte ich hier voranstellen, weil wir es im Interview vergessen haben. Ein ganz, ganz großer Tipp und ein ganz, ganz großes Anliegen von Dominik ist es, dass sich vor allen Dingen junge Menschen, junge Komponisten vernetzen, denn dann funktioniert alles am besten. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit Dominik Wagner hier im Blasmusik-Podcast. Mein heutiger Gast hat Jazz, Trompete, Komposition und Blasorchesterleitung an der Hochschule in Stuttgart studiert. Als Dirigent und Komponist ist er hauptsächlich in der Bläserwelt aktiv und seine Stücke werden weltweit aufgeführt. Sein Werk Early Bird Overture wurde beim First International Composition Contest der Mantzouros Philharmonic Society in Korfu in Griechenland mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Als Dirigent steht er vor dem Musikverein Stetten, dem Musikverein Salach und dem Kreisjugendorchester Olpe. Außerdem gründete er noch das Projektorchester Filder Wind Symphony, das er auch dirigiert. Seit 2025 ist er zudem als Juror im Blasmusikverband Baden-Württemberg aktiv und musikalischer Leiter der D-Lehrgänge im Kreisverband Stuttgart-Filder. Weiterhin ist er als Dozent und Workshopleiter sehr gefragt. Ich freue mich, dass er heute da ist und sage herzlich willkommen, Dominik Wagner.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön, dass es endlich mal geklappt hat. Wir haben da ja schon ganz, ganz oft drüber gesprochen.
Absolut.
War alles richtig?
Ja, es kam mir jetzt nicht so unbekannt vor, tatsächlich. Doch, doch. Manche Sachen sind schon ein bisschen länger hergefühlt. Manche Sachen sind gerade brandaktuell. Okay. Gerade das Juroren-Ding, das ist jetzt erst letztes Jahr so richtig losgegangen, ja. Und Early Bird Overtüre, das war ja vor Corona, das ist ja schon ein anderes Leben gefühlt, so lange.
Stimmt, Corona, was war das? Wann war das? Genau. Passiert so viel auf der Welt, da ist Corona ja irgendwie schon.
Ja, momentan hat man echt das Gefühl, das ist schon wieder Schnee von gestern. Ne? Nein, genau. Aber dann auch hat gepasst.
Okay. Dominik, meine Einstiegsfrage ist wie immer: Welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
Ja, ich bin natürlich vorbereitet gewesen auf diese Frage. Es ist tatsächlich 6. Sinfonie von Barnes gewesen, heute Vormittag noch. Die bereite ich gerade vor. Wir spielen die jetzt im Frühjahr mit der Filder Wind Symphonie und beginnen am Wochenende mit den Proben. Und da wollte ich einfach heute nochmal so ein bisschen reinschauen und auffrischen.
Ah, okay. Cool. Wir sprechen jetzt Ende Januar. Die Folge kommt wahrscheinlich ein bisschen später, aber du warst vor ein paar Wochen in Chicago.
Ja.
Auf der Midwest. Dein erstes Mal?
Mein erstes Mal, tatsächlich, ja.
Wie war es?
Oh, es war mega. Also es war sehr erschlagend. Also man hat unfassbar viele Eindrücke, die da auf einen einprassen. Also nicht nur Midwest an sich, sondern grundsätzlich Chicago, überhaupt die Stadt und alles, was da so geht. Es war sehr kalt tatsächlich. Wir haben ordentlich gefroren vor Ort.
So sahen die Bilder auch aus.
Ja, absolut. Also es ist natürlich, also Kälte ist man ja ein Stück weit doch auch gewöhnt hier in Süddeutschland ab und zu, aber es kommt da dann doch noch dieser typische Chicago-Wind hinzu und das ist, das hat es dann schon nochmal eine Spur härter gewesen. Aber es war sehr aufschlussreich, Chicago. Midwest, man trifft unfassbar viele Menschen, man ist sehr, sehr viele neue Kontakte geknüpft. Es ging eigentlich am Flughafen ging schon los. Ich bin aus der Passkontrolle raus und bin gleich mit Björn Buß und Miguel Echegonzelay über den Weg gelaufen und bin dann mit denen irgendwie zum Taxistand gelaufen und 5 Minuten später hast du schon wieder 2 neue Leute kennengelernt. Also das geht da ganz schnell, dass du da viele, viele spannende Kontakte knüpfst und dann diese Midwest ist einfach riesig. Das hast du keinen Vergleich. Also war ja im November noch auf der Bravo-Messe. Das ist nur ein Bruchteil dessen, was da in Chicago auf die Beine gestellt wird. Also sehr, sehr imposant tatsächlich, ja.
Okay. Was war für dich das größte Aha-Erlebnis?
Das größte, da gab es verschiedene. Also zuallererst war so für mich persönlich die Reise sehr inspirierend, weil ich jetzt einfach mal wieder so richtig rausgekommen bin aus so dem Alltagstrott auch. Und schon allein die Tatsache grundsätzlich mal wieder so ein bisschen weg zu sein und auch so einen Blick von außen zu kriegen, das war sehr, das hat mir persönlich sehr gut. Ansonsten, das größte Aha-Erlebnis ist einfach diese Größe zu sehen. Also einfach wie groß das alles ist. Und so die Sache, wo so für mich am meisten hängen geblieben ist, ist, ich hatte ja auch einen Stand, so einen kleinen Ministand im Bereich der WASPI, wo ich mich einmieten konnte. Und ich hatte von dort aus einen sehr guten Blick auf die Stände von Julie Giroux und von Randall Stanridge. Und es sind jetzt gerade 2 Komponisten, die nicht nur in den USA, sondern weltweit eigentlich so ein bisschen gerade sehr, sehr bekannt und sehr viel gespielt sind. Und was mich total geflasht hat, ist, da waren Schlangen den ganzen Tag. Also ich habe von beiden erst letztes Jahr Stücke gespielt und wollte mich eigentlich mit denen unterhalten. Ich hatte keine Chance, da durchzukommen. Also da steht an diesem Stand, wenn die Komponisten da sind Schlangen, da sind die Musiker aus den ganzen College-Bands und Highschool-Bands, die wollen Autogramme, die wollen Fotos machen mit den Komponisten, wollen sich mit ihnen unterhalten. Und das hat mich doch sehr, sehr erstaunt, weil das ist bei uns gar nicht so. Das ist so ein bisschen anders, wenn ich mit meinen Musikern so spreche und frage, was habt ihr so beim letzten Konzert gespielt? Da können ein Großteil der Musiker wissen nicht mehr, wie die Stücke hießen, geschweige denn, von wem sie komponiert wurden sind. Also hat er so ein bisschen einen anderen Stellenwert. Man ist, also jetzt, wenn ich jetzt nicht so eitel rüberkomme, dass ich mir jetzt auch wünsche, dass überall Schlangen stehen, wenn ich irgendwo hinkomme. Aber
Autogramm wäre schon schön.
Ja, Autogramme wäre schon mal absolut. Na, ein bisschen eitel sind wir ja auch. Ja. Aber es ist eine andere Wahrnehmung da, glaube ich, von den Komponisten in den USA. Und das finde ich sehr spannend, weil das sehe ich hier ein Stück weit auch, aber nur jetzt bei den wirklich großen, bekannten Komponisten, wie jetzt Otto M. Schwarz oder Johann de Meyder. Ist hier natürlich auch, wenn die auf der Bravo-Messe oder auf der Akustiker sind, da stehen die Leute auch. Aber so in dem Ausmaß ist mir das tatsächlich noch nicht begegnet.
Glaubst du, das hat einfach was nur mit der Mentalität zu tun? Dass das denen irgendwie wichtiger ist, zu wissen, wer das geschrieben hat und wenn ich den dann da sehe? Also weil, ich weiß nicht, also selbst wenn die jetzt, glaube ich, auf einer Bravo-Messe wären, wäre das ja trotzdem nicht so ein Hype, habe ich so das Gefühl. Nee,
bestimmt nicht.
Da wird man hingehen und sagen, ach cool, da ist einer und so. Und dann sind da vielleicht mal 40, 50, wenn es hochkommt.
Ja.
Und dann ist er wieder gut. Aber ja. Schlange den ganzen Tag ist ja, die gehen ja dann auch schon mit einem ganz anderen Ding auf so eine Messe dann.
Ja, absolut. Ich kann es nur vermuten, ich habe da jetzt auch wenig Einblick auch in die ganze Bandpädagogik, wie das in Amerika läuft. Aber jetzt auch aus den Gesprächen mit den Kollegen ergibt sich schon das Gefühl, dass auch über die Dirigenten ein ganz anderer Bezug zu den Komponisten dargestellt wird. Also dass man auch im Erarbeiten des Werkes da nochmal einen größeren Bezug zu den Komponisten darstellt. Ich meine, das kennen wir von der klassischen Musik ja auch, wenn ich eine Beethoven-Sinfonie dirigiere, dann dirigiere ich nicht einfach eine Beethoven-Sinfonie, sondern ich analysiere die, ich stelle die in den Kontrast auch zu der Lebensgeschichte. Wo war der Komponist, als er das geschrieben hat? Und ich glaube, so wird dort auch ein anderer Bezug zu den Komponisten dargestellt. Also ist meine Vermutung zumindest. Und vielleicht ist auch das Interesse, glaube ich, in dem Bereich größer. Also es ist jetzt gerade Randall Stanridge, das war schon, das hat schon so Popstar-Vibes gehabt tatsächlich. Ja gut, er ist dann natürlich auch ein junger, ein sehr charmanter Typ. Natürlich hat auch eine Ausstrahlung, die Stücke, die er schreibt, das sind halt auch die Stücke, die bei Jugendorchestern total einschlagen, gerade momentan. Also er wird auch sehr, sehr, sehr häufig gespielt zurzeit. Und das fand ich dann schon, also das war dann schon fast too much manchmal vielleicht auch.
Aber du bist ja jetzt ein Komponist und Dirigent. Nimmst du das jetzt so ein bisschen für dich mit, dass du vielleicht auch, wenn du jetzt Stücke arbeitest, dann den Hintergrund des Komponisten oder der Komponistin ein bisschen mehr darlegst?
Es kommt natürlich auch immer auf die Literatur an. Es ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt klar mit der Filderwind-Symphonie nächste Woche in die Probenphase starte, da mache ich das durchaus. Aber das mache ich sonst auch. Also das ist mir dann schon auch wichtig. Zumal ich auch oft natürlich auch Komponisten auflegen habe, die ich auch persönlich kenne und dann auch noch mehr Einblicke auch in die Entstehungsprozesse der Werke habe und die dann natürlich auch vermitteln möchte. Oder jetzt gerade, wenn man so ein Werk wie James Barnes spielt, der ja auch mit seinen Sinfonien ein sehr großes Oeuvre geschaffen hat, das da dann auch einzuordnen. Das nehme ich schon mit, aber das habe ich bisher auch immer wieder getan. Bei meinen Vereinen ist es unterschiedlich, weil da ist tatsächlich, merkst du stellenweise schon auch, dass das Interesse auch gar nicht da ist, wenn ich denen dann irgendwie versuche, so ein bisschen Background-Infos zum Stück zu geben, da merkst du schon, wie stellenweise so ein bisschen die Konzentration auch abflacht oder sich so heimliche Gespräche einstellen. Da hängt es dann auch immer davon ab, was ist es für ein Stück und ist es dann auch wirklich so essentiell wichtig, um das Stück besser zu vermitteln im Orchester. Mhm.
Ja. Wie wurdest du als deutscher Komponist dort wahrgenommen?
Sehr offen, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, dass Nationalität dort nicht wirklich groß eine Rolle spielt. Okay. Also hatte ich jetzt zumindest nicht den Eindruck. Es war für die Amerikaner natürlich sehr spannend, weil sie es halt cool finden, dass Leute von Europa extra wegen der Midwest rüberfliegen. Tatsächlich bei manchen im Gespräch dann auch, dass sie es total toll finden, dass wir gerade in dieser schwierigen politischen Zeit rüberfliegen. Es ist ja ganz krass, wie sich das jetzt auch, seitdem ich dort war, verändert habe. Also jetzt bis jetzt, also wenn jetzt die Midwest wäre, würde ich wahrscheinlich nicht mehr rüberfliegen, muss ich ehrlich sagen. Aber kurz vor Weihnachten war das Bild tatsächlich noch ein ganz anderes. Und das kam schon so ein bisschen rüber, dass es so, ja klar, da kommt jemand von Europa, das ist ja, das sieht man da natürlich nicht so häufig. Und mit vielen Dirigenten hatte ich aber auch schon im Vorfeld so ein bisschen Kontakt. Genau. Aber ja, Nationalität spielt sonst, glaube ich, wenig. Also ja, habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass es groß eine Rolle spielt.
Okay. Glaubst du, dass oder hast du Kontakte knüpfen können, dass deine Werke da jetzt auch ein bisschen mehr Fuß fassen?
Ich habe einige Kontakte knüpfen können, viele Gespräche geführt. Ob das jetzt tatsächlich zur Aufführung kommt, wird sich jetzt zeigen im nächsten Jahr. Die Gespräche, wo ich so für mich als am vielversprechendsten wahrgenommen habe, waren allerdings alles Dirigenten, die nicht aus den USA waren. Aus Kanada tatsächlich ein paar Interessierte da. Ich glaube, in Kanada, da geht gerade ziemlich viel auf dem Blasorchestermarkt und ich glaube, man versucht sich dort auch so ein bisschen vom amerikanischen Literaturmarkt so ein bisschen zu lösen und so ein bisschen zu öffnen. Bei den Amerikanern hat man immer so ein bisschen noch das Gefühl, dass sie für sich sind oder sich auf ihre eigenen Sachen fokussieren, dann noch nicht so diesen Weitblick über den Teich haben. Aber da gibt es auch solche und solche letztendlich, wie überall sonst auch. Aber jetzt mit ein paar kanadischen Dirigenten, Dirigentinnen hatte ich ein paar schöne Gespräche und mit den Europäern, die man ja auch so schon irgendwie vom Namen und vom Sehen her kennt, aber dann auch, also es ist ja eigentlich lustig, ich wohne 20 Minuten von der Musikakademie in Plochingen weg und in Chicago hatte ich jetzt das erste Mal Zeit, mich in Ruhe mit Björn Buß zu unterhalten, der eigentlich gefühlt jede vierte Woche mit dem Landesblasorchester direkt vor der Haustür probt. Aber auch solche Gespräche waren mir sehr wichtig, einfach da mal die Zeit zu nutzen mit den Leuten, ins Gespräch zu kommen. Ja. Und das ist das Gute am WASP-Stand, da ist auch jemand, da kommt auch immer irgendjemand vorbei, der Lust hat, sich zu unterhalten von dem her.
Hast du auch Konzerte gehört?
Konzerte haben wir tatsächlich wenig gehört. Es ist dann auch, es ist natürlich unfassbar viel Programm. Also man kann zu jeder, von morgens 7, glaube ich, bis abends 21 Uhr durchgehen, mindestens 3 verschiedene Vorträge parallel hören. Es sind immer mindestens 2 Konzerte zeitgleich und dann noch andere Gespräche. Ich habe 3 Konzerte gehört, aber 2 davon nicht ganz vollständig. Beim einen kam ich ein bisschen zu spät, beim anderen musste ich leider früher gehen, weil ich einfach so fertig war. Und das war aber die Air Force Big Band, Airmen of Notes. Das war mein Highlight musikalisch von den Konzertprogrammen tatsächlich, Da kam so der alte Jazz in mir auch wieder ein bisschen durch. Das tat sehr gut, das zu hören. Das war so richtig, richtig frisch. Sie haben eine unfassbar tolle Sängerin dabei gehabt. Das hat sehr mitgerissen. Und sonst haben wir gehört, wir haben Pershing's Own gehört. Das war das erste große Konzert. Und die North Texas University haben wir noch einen Ausschnitt gehört. Okay. Da kamen wir ein bisschen zu spät. Da haben wir so die letzten zwei Stücke noch gehört, genau.
Okay.
Und allerdings Louisiana Brass Band, das Abschlusskonzert, das habe ich noch vergessen. Genau, da waren wir auch noch kurz drin, aber da war dann auch. Das ist so, nach 3 Tagen ist man so erschlagen, dass man möchte sich da auch noch nicht die Blöße geben, im Konzert einzuschlafen. Ja. Das wäre doof.
Wird es jetzt ein Stück geben über deine Chicago-Reise?
Noch nicht, glaube ich nicht. Aber es gibt ganz viel guten Willen, wieder hinzufahren, auf jeden Fall. Also es ist auch so natürlich das Ding, wenn man da mal da ist und mit den Leuten ins Gespräch kommt, will man natürlich auch im Gespräch bleiben. Und da ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, immer mal wieder hinzufliegen. Werde jetzt nicht nächstes Jahr gleich wieder hingehen, aber ich schätze mal, so in 3, 4 Jahren wird es mal wieder zur Überlegung stehen, hinzureisen. Aber musikalisch habe ich gerade andere Ideen, an denen ich mich abarbeiten werde die nächsten Wochen, Monate. Vielleicht kommt da so ein bisschen Chicago-Touch rein, aber geplant ist es noch nicht.
Okay. Ich würde gerne ein bisschen biografisch auch mal bei dir anfangen. Wie kam Musik in dein Leben?
Von Anfang an eigentlich. Meine Mutter hat eine Jugendsinggruppe geleitet, also eine Art Kinderchor, aber mit doch ausschließlicher folkloristischer Literatur. Ja, Literatur. Wir haben halt viele Volkslieder gesungen und es waren einfach Kinder und Gitarren- und Akkordeonbegleitung. Wir mussten fürchterliche Trachten anziehen. Da hasse ich sie bis heute noch dafür, dass wir das Zeugs tragen mussten. Da war man halt mitgehangen, mitgefangen. Ne? Also da stand ich dann mit 2 Jahren. Also als ich stehen konnte, wurde ich damit auf die Bühne gestellt. Und als ich reden konnte, musste ich dann auch mitsingen. Und das hat sie ja doch über 25 Jahre lang sehr intensiv gemacht. Und da waren wir natürlich immer mit dabei. Und als ich in die Pubertät kam, hat sie dann auch aufgehört, weil dann auch so der Punkt erreicht war, wo meine Mutter gesagt hat, es ist too much. Und das war dann auch ganz gut, weil ich glaube, das hätte sehr viele Reibungspunkte sonst gegeben, dass ich da nicht mehr hätte mitmachen wollen auch. Aber rückbetrachtend war es natürlich toll, weil wir waren wirklich viel unterwegs. Also das waren mindestens alle 2, 3 Wochen Auftritte an Wochenenden. Dann immer auch in Kurhäusern und solche Geschichten. Von dem her hatte ich damals schon eine sehr rege Bühnenerfahrung und wollte das auch immer. Also ich war auch richtig, richtig geil drauf, auf die Bühne zu dürfen und zu singen als Kind. Das eine richtige Rampensau tatsächlich damals. Und das ist schon gut. Und wir haben natürlich viel so wirklich diese Art von Liedern damals gesungen und gepflegt, die heutzutage nicht mehr große Relevanz haben tatsächlich. Und das ist schon was, wo ich so als eins der großen Sachen anführe, wo meine Mutter mir wirklich mitgegeben hat für mein Leben, ist auch so dieses traditionelle Liedgut aus der deutschen Kulturgeschichte, das ja natürlich auch durch unsere Geschichte immer mal wieder so ein bisschen in Verruf geraten ist oder nicht vielleicht so gewürdigt wird. Also wir reden hier von diesen typischen Volksliedern, wie steht eine Mühle am rauschenden Bach oder diese Sachen. Und ich hatte als Jugendlicher oft das Glück, dass ich mit meinen Orchestern viel unterwegs war auf der Welt und dann lernst du andere Jugendliche kennen und hockst mit denen am Lagerfeuer bei einem Bierchen und dann fangen die an, ihre Volkslieder zu singen und dann hockst du da als Deutscher und denkst, was singen wir da jetzt? Und da hatte ich dann doch immer irgendwie ein bisschen Material, was ich zum Besten geben konnte. Und das ist was mich natürlich dann auch kulturell so ein bisschen festigt.
Wie kam aber dann vom Singen die Trompete ins Spiel?
Das ging alles so stückweise. Also es ging dann erstmal so richtig los mit dem Klavier, weil meine Geschwister durften jede Woche in den Klavierunterricht und ich nicht. Und ich wollte aber auch ins Klavier dürfen, bis ich dann verstanden habe, dass meine Geschwister, dass das ja auch nicht so freiwillig war. Genau. Und dann, als ich 10, 11 war, kam dann die Idee von meinen Eltern, ob ich nicht noch Lust hätte, ein Blasinstrument zu lernen. Einfach auch, um im Musikverein zu spielen. Mein großer Bruder war da schon als Trompeter im Musikverein und dann haben sie eine neue, das Bläserklassenmodell in dem Sinne gab es damals noch nicht, aber man hat damals wieder versucht, eine neue Jugendgruppe zu installieren und dann war die Überlegung und dann hieß es, guck mal, dein Bruder unterrichtet da die Trompeten und magst du da nicht auch Trompete lernen? Das ist doch voll toll. Und da habe ich da gedacht, ja gut, Trompete kann ich mich damit anfreunden. Saxophon wäre auch noch so eine Idee gewesen. Aber das war die Zeit, wo man noch zuerst Klarinette hätte lernen müssen, um Saxophon spielen zu dürfen. Und dann wurde es tatsächlich die Trompete und habe dann auch bei meinem großen Bruder meine ersten 3 Jahre lang Trompetenunterricht gehabt. Was,
Und das ging gut?
es war ein Gruppenunterricht zum Glück. Ich glaube, das hat so ein bisschen entschärft. Es war nicht immer einfach. Ich glaube, auch daher kommt so ein bisschen mein problematisches Verhältnis zum Üben, weil ich mich nie getraut habe, zu Hause zu üben, wenn mein Bruder zu Hause war. Weil es natürlich immer komisch ist zu üben, wenn der Lehrer in der Wohnung steht. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet finde ich es voll toll, sagen zu dürfen, mein großer Bruder hat mir Trompete spielen beigebracht. Und mein großer Bruder ist ja auch wie ich Profimusiker geworden. Und
Ah, okay.
genau, also er hat auch Jazz-Trompete studiert tatsächlich, aber in der Schweiz. Und ist auch Dirigent, Musikschulleiter ist er inzwischen, macht den Podcast vom Verband Deutscher Musikschulen. Genau, also ist da auch sehr, sehr rege und sehr aktiv. Und ich durfte bei meinem Bruder mein Instrument lernen. Es klingt heute, klingt es cool. Damals war es nicht immer einfach. Ne? Auch für ihn nicht bestimmt.
Ein Supporter dieser Folge ist Buffet Grandpont, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten mit Sitz in Markneukirchen und Geretsried. Buffet Grandpont stellt alle Arten von Blasinstrumenten her, vom Schülerinstrument bis zum Profiinstrument. Wenn ihr mal wieder auf der Suche nach einem neuen Instrument seid, weil euer Instrument entweder alt ist, oder ihr vielleicht einfach mal auch was Neues ausprobieren möchtet, dann lege ich euch wirklich ans Herz, mal bei den verschiedensten Marken von Buffet Grandpont zu stöbern. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Welche Musik lief bei dir im Kinderzimmer? Also gerade wenn du da mit Trompete angefangen hast, was hast du so gehört?
Ja, also Trompete ging ja schon erst später los, da war ich dann schon 11, 12. Also als Kind lief im Kinderzimmer, oh Gott, das wird jetzt, oh, du stellst peinliche Fragen, Andi. Kelly Family zum Beispiel.
Oha!
Ja, tatsächlich. Kelly Family lief sehr oft bei uns. Ich war auch mal bei einem Kelly Family Konzert tatsächlich, das werde ich nie vergessen, weil das Konzert ging eine halbe Stunde später los, weil die alle irgendwie ihre Stofftiere auf die Bühne schmeißen mussten und man musste die erst wegräumen. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Aber nein, tatsächlich. Und dann ist es doch so, dass mein großer Bruder nicht nur meine instrumentale Ausbildung übernommen hat, sondern auch meine grundlegende musikalische Ausbildung außerhalb des Trompetespiels, was Musikgeschmack und solche Sachen betrifft. Und er hat da dann immer wieder Sachen gezeigt. Und das hat sich da schon relativ schnell so in diese funkige Richtung mitbewegt. Und so diese Soul-Geschichten, diese 80er, 90er Soul-Sachen. Und dann kam das schon relativ schnell, der Jazz dann auch so richtig durch. Mit 12 eigentlich habe ich angefangen.
So früh,
Ja,
okay.
tatsächlich. Das war Till Brönner, Chatting with Chad, war meine erste Jazzplatte. Und über Till Brönner bin ich bei Miles Davis, bei Chet Baker und bei allen Kollegen gelandet. Dann tatsächlich. Das ging relativ früh los, ja.
Okay, spannend.
Ja.
Ich habe gerade überlegt, was meine erste Jazzplatte war. Ich glaube, irgendwie so eine, ja, irgend so eine Swingplatte,
Ja, das ist so ein
wo
Sampler
Glenn
vielleicht.
Miller, ja, Glenn Miller, Count Basie und so Zeug drauf
Ja,
war,
ja, ja.
glaube ich.
Ja, so Sampler war bei mir auch schnell. Da war mit 14, 15 die ganzen Kuschel-Jazz-Platten natürlich nicht Kuschel-Rock, sondern Kuschel-Jazz. Das war dann das Zeugs. Ja.
Kann man mit Kuscheljazz bei Frauen landen? Geht das? Mit
Vielleicht
14?
in der Großstadt, ich weiß nicht. Bei uns auf dem Land ging das nicht. Das war dann, es war dann schon auch, also meine Hörgewohnheiten wurden das schon relativ extrem, einfach nur, weil ich auch eine Möglichkeit gesucht habe, mich so ein bisschen von meinem Umfeld abzutrennen. Also ich habe da
Warum?
tatsächlich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie den Drang, irgendwie anders sein zu wollen. Ich glaube, heute würde man da so ein bisschen Emo dazu sagen. Ich glaube, ich war so einer der Emo-Vorreiter. Ich habe mir auch die Haare schwarz gefärbt und solche Geschichten. Ich wollte irgendwie mich da distanzieren und habe da auch schon echt früh angefangen, so richtig kaputtes Zeug zu hören. Ornette Coleman, Free Jazz Sachen, die über 40 Minuten komplett frei abgedreht auf der Bühne hantiert haben. Aber tolle, tolle Energie. Und mit solchen Sachen. Ich wollte einfach irgendwie zeigen, dass ich anders bin.
Okay, ich frage mich immer, also das mache ich ja auch in der Schule, warum? Also es muss ja irgendeinen Grund geben, warum er dann, und das muss ja gar nicht, also das klingt jetzt so, wie wenn ich das schlimm fände, um Gottes Willen. Aber was bewegt einen dazu, zu sagen, ich möchte auch auffallend anders sein als andere?
Ja, es sind, glaube ich, verschiedene verschiedene Sachen. Also ich möchte auch nicht, dass es, also meine alten Wegbegleiter von damals, dass sie das nicht falsch verstehen. Ich kannte, es war ja auch eine schöne Zeit. Aber es ist, man fängt ja dann schon an, irgendwann sich Gedanken zu machen, was möchte ich einmal machen, wie soll mein Leben aussehen. Und ich bin da schon relativ schnell an den Punkt gekommen, wo ich wusste, dass das, was ich möchte und das, was ich erleben möchte und das, was ich auch beruflich musikalisch erleben möchte, einfach in der Region, in der ich war, schlecht umsetzbar sein wird, weil es dafür einfach keinen Platz und keine Szene gibt. Dafür war es dann doch zu ländlich geprägt. Die nächsten Großstädte waren in der Schweiz, das konnte man sich nicht leisten. Freiburg war zwar relativ nahe, aber schwierig logistisch zu erreichen. Und es ist aber auch schon so ein bisschen auch der Schrei nach Aufmerksamkeit natürlich, weil man denkt, wenn man sich so hart dann abgrenzt, dass man vielleicht auch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Das spielte da sicher auch mit eine Rolle. Ich war als Jugendlicher, hatte ich immer oft so ein bisschen das Gefühl, auch einsam zu sein und wollte da vielleicht auch deshalb ein bisschen mehr auffallen, um einfach auch ein bisschen die Aufmerksamkeit zu kriegen. Es waren, glaube ich, so verschiedene Sachen, die da dazukommen. Aber es ist, glaube ich, inzwischen auch so, ich merke das jetzt auch in den Gesprächen mit meinen Schülern, gerade wenn es um Musikgeschmack geht. Ich habe so immer mehr das Gefühl, dass man sich auch gar nicht mehr mit solchen Dingen beschäftigt, weil die KI oder der Algorithmus des Streaming-Programms den Musikgeschmack definiert. Oder es ist ja dann nicht.
Das finde ich ganz schlimm übrigens.
Und ich finde das fürchterlich. Und es ist dann, wenn ich mit meinen Schülern rede, was sie so für Musik hören, und sie sagen, naja, ich mache halt Spotify an und lasse es dann laufen. Es ist nicht nur, dass wir uns nicht mehr mit Musik beschäftigen, um herauszufinden, was gefällt uns und was gefällt uns nicht, sondern es ist auch, dass wir es auch gar nicht mehr aktiv wahrnehmen oder aktiv hören, sondern ich lasse es nur noch, es berieselt mich irgendwie nur noch. Ganz zu schweigen, dass man sich auch nicht mit den Künstlern auseinandersetzt. Und dann haben wir ja jetzt auch diese ganze KI-Debatte mit der von der KI erstellten Musik. Und wenn wir irgendwann an den Punkt hinkommen, wo wir nicht mehr unterscheiden können, was ist jetzt echt von Menschen kreiert und was ist einfach nur von einem Chatbot designt, dann verliert so ein bisschen auch die Wirkung.
Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich hatte es, glaube ich, gestern in meiner Instagram-Story, dass es mittlerweile, klar, KI-Musik und von KI-Künstlern gibt, die aber Werbung auf TikTok machen. Das heißt, du siehst da irgendein Video von und glaubst, es wäre ein Mensch, dabei ist das aber schon auch KI. Ja, und das ist total verrückt und macht mir total viel Angst.
Ja, stell dir mal vor, unsere Kinder werden irgendwann Fans von irgendwelchen künstlich produzierten Sachen, die es gar nicht gibt. Also gut, wenn jetzt Zeichentrickfiguren, ist nochmal was anderes, aber also das finde ich höchst fatal. Ich meine, es gehört auch immer mehr dazu. Es gehört auch immer der Mensch dazu, die Lebensgeschichte, die dahinter steckt, die Musik letztendlich ja dann auch ausmacht, die rauskommt. Und wenn das so ein bisschen verloren geht, dann raubt so ein bisschen auch die Seele raus, finde ich.
Ja, ich frage mich auch, also spätestens Live-Konzerte wird es ja dann von der KI nicht geben. Oder
wen stellt man denn da auf? Riesen Leinwand aufstellen oder Hologramme. Ja. Hologramme kommt, es gibt doch jetzt auch ABBA und Beatles-Konzerte mit Hologramme. Vielleicht ist das... Ja, nee,
okay. Fürchterlich. Dann möchte ich aber nicht mehr. Ich glaube,
möchte ich auch nicht, tatsächlich nicht.
Also das macht mir sehr viel Angst. Und das Schlimme ist ja, dass diese ganzen KI-Künstler 2,3 Millionen Hörer, 3,5 Millionen Hörer im Monat haben, wo ich mir auch denke, also bitte, ja.
Ja, aber die Frage, ob das dann halt diese 2-3 Millionen Hörer sind, die dann halt bewusst da draufklicken, weil sie das hören wollen oder das halt in irgendeiner Playlist eingepflegt wird. Und das ist ja eher das Fatale, dass es ja dann noch so unterschwellig eingeschoben wird.
Ja, klar.
So, ja, es ist so spannend, die Fortschritte auch sind, desto beängstigend manche Entwicklung, die da mit sich bringt.
Hast du dich schon mal mit KI und Komponieren auseinandergesetzt?
So leicht. Ich habe ja meinen guten Freund Julian Meisenzahl, mit dem ich mich sehr oft austausche über alles Mögliche, nicht nur über Musik. Und er ist ja, dadurch, dass er auch Informatik unterrichtet, ist er da ziemlich weit drin und er ist da immer so ein bisschen 3-4 Schritte vor mir, was so die Knowledge betrifft, und erzählt er dann auch immer, und da kriege ich dann auch immer mit, jetzt gerade das neue Dorico-Update hat er doch ein paar Einpflegungen, die KI unterstützt sind, die, glaube ich, ziemlich vielversprechend sind oder die auch viel Arbeitsprozess abnehmen, gerade wenn es um Kleinigkeiten geht, wie zum Beispiel du schreibst und schreibst und schreibst und dann hast du zum Beispiel einen Trompeteneinsatz und die Trompeten haben 30 Takte Pause zuvor und du vergisst deine Dynamik reinzuschreiben.
Genau, das zeigt
genau,
er dir.
Und dann zeigt er dir solche Sachen an. Sowas unter dem Aspekt habe ich das jetzt so ein bisschen mitgekriegt, finde ich spannend, aber aber mehr habe ich mich tatsächlich noch damit nicht beschäftigt. Ich bin so Technik irgendwie, also ich versuche das schon irgendwie am Ball zu bleiben, aber ich habe so für mich mein Technik-Setup gefunden, mit dem ich total glücklich und zurechtkomme. Also ich gehöre auch zu diesen Leuten, die gerade sich noch mit Händen und Füßen wehren, von Finale zu Dorico zu wechseln. Also ich versuche seit 2 Jahren, meinen Computer abzuhalten, dass das Update nach das Finale bloß noch läuft. Vielleicht ist jetzt auch das Alter oder so, dass man sich doch langsam den Fortschritten verschließt. Aber ich renne da so zu den ganz aktuellen Technologiedingen, hänge ich so ein bisschen hinterher tatsächlich. Ja.
Also bei Finale ging es mir damals auch so. Ich habe nur nicht ganz so lang, weil ich mir dachte, okay, gut, jetzt ist sowieso durch. Also irgendwann, dann kannst du das auch jetzt machen, wo ich wieder auch angefangen habe, mehr zu schreiben, damit du halt auch in dem Programm drin bist.
Also ist bei mir auch so. Also Julien versucht auch schon seit 4, 5 Jahren zu missionieren tatsächlich. Und hab's dann aber auch immer rausgeredet. Und es war jetzt auch tatsächlich so, dass ich die letzten 2 Jahre sehr viele Aufträge hatte. Also ich habe unfassbar viel geschrieben und war da auch dementsprechend so unter Zeitdruck, dass ich mich auch einfach nicht getraut habe, weil bei Finale einfach die Abläufe so flüssig sind. Ja. Und jetzt ist es aber auch für mich eine andere Situation, wo ich auch wieder ein bisschen mehr Freiheiten habe, mich da ein bisschen entspannter und mit mehr Zeit der ganzen Sache zu widmen. Und viele Kollegen gesagt haben, es dauert wirklich nicht lang, diesen Switch zu schaffen. Es ist halt dann doch nur noch der innere Schweinehund, den man überwinden muss. Aber ich denke, das wird schon eins der großen Dinge sein, die ich dieses Jahr angehen werde noch.
Du hast gesagt, dir war damals schon klar, dass das, was du machen willst, so nicht funktioniert, wo du aufgewachsen bist. Wie alt warst du da?
Ja, schon 14, 15.
Aber mit 14 war dir klar, okay, ich will Musiker werden?
Ja, das war mir schon mein ganzes Leben lang klar. Es war immer die Frage, nur in welcher Art und Weise. Ich wollte als Kind, als Jugendlicher, wollte ich immer Musical-Sänger werden. Mein Bruder hat mich dann aber immer aufgezogen, weil ich zu dick bin und nicht tanzen kann. Und dann habe ich gesagt, ich werde mein Leben lang nur das Phantom der Oper singen, der darf dick sein und muss nicht tanzen können. Dann kam meine Gesangslehrerin nach dem Stimmbruch, war so diese Musical-Geschichte ein bisschen durch. Der Stimmbruch hat so auch so zu meiner ersten fast schon Depression geführt eigentlich. Und dann war ich als Bass angesiedelt und meine Gesangslehrerin war total begeistert von meiner Bassstimme und wollte unbedingt, dass ich an die Opernschule gehe. Aber das war dann auch keine Alternative. Also es waren dann immer verschiedene Dinge. Oder eben das Trompetenstudium oder das Jazzstudium. Es waren verschiedene Möglichkeiten. Oder doch Schulmusik studieren. Aber klar war immer, dass es irgendwas mit Musik zu tun haben muss. Also eine andere Möglichkeit gab es gar nicht. Und das hat sich auch schon mit 11, 12, 13 mein Leben auch wirklich so auf die Musik eingeschossen. Also da war da auch kein Platz für was anderes. Also gut, Sport war ich so eh nie so wirklich der Held, der Beste. Aber da war ich dann auch schon in verschiedenen Orchestern, habe in vielen Bands gespielt, habe Unterricht gehabt, Klavierunterricht, Gesangsunterricht, Trompetenunterricht. Da ist so eine Woche dann schon relativ schnell voll. Oder?
Ich finde es gerade total spannend, wenn du sagst, okay, deine Gesangslehrerin hätte sich gern auf die Opernschule geschickt. Und dann entscheidest du dich für Jazz-Trompete. Also es ist ja schon auch super weit auseinander, vor allen Dingen aber auch total spannend, dass du ja die Möglichkeit überhaupt dazu hattest, beides quasi zu tun. Also das ist ja auch schon mal was.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Gesangsaufnahmeprüfung bestanden hätte. Das ist eine andere Frage natürlich.
Gut, aber wenn eine Gesangslehrerin schon mal damit liebäugelt, kannst du jetzt nicht so schlecht gewesen sein.
Vor allem hat meine Gesangslehrerin immer noch gesagt, dass ich das auch später machen kann, weil die Bassstimme entwickelt sich ja erst im Alter. Ja. Deshalb haben die Bassisten ja auch immer die alten Rollen, also Könige und die alten Weisen und so. Ich meine, jetzt kannst du jetzt 20 Jahre Jazz spielen und immer noch Gesang machen. Aber es ist eine spannende Kombi gewesen. Aber es war damals tatsächlich schon so, dass ich den Weg gesucht habe, wo ich die meiste Möglichkeit habe, mich selbst musikalisch auszudrücken. Das war damals schon das Wichtigste für mich tatsächlich in allen musikalischen Bereichen. Ich habe Trompete gespielt im Musikverein und dann später im Verbandsjugendorchester und das war alles toll, aber desto mehr Noten in meinem Blatt gestanden sind, desto unwohler habe ich mich gefühlt. Und das war dann auch wirklich, da gab es das prägnante Jugendmusiziert-Vorspiel damals und in der Jury saßen mein Musiklehrer von der Schule, der auch mein Big Band-Leiter war und mein Dirigent vom Verbandsjugendorchester. Und die beiden haben da miteinander im Gespräch, es war wie wenn man über zwei verschiedene Personen redet. Und da schon irgendwie klar wurde, dass wenn der Dominik Jazz spielt, er ein ganz anderer Musiker ist, wie wenn er in einem Orchester sitzt und ausnotierte Sachen vor sich liegen hat. Das hat sich später dann Gott sei Dank ein bisschen eingestellt. Man kann ja nicht nur improvisierend durchs Leben laufen. Aber es war damals schon so und relativ früh, was dann auch für mich klar war, dass es auch relativ schnell in diese Reise gehen wird, dass ich einfach versucht habe, für mich die Möglichkeit zu finden, mich musikalisch mit so viel Freiheit wie möglich ausdrücken zu können.
Wie würdest du dein Jazzstudium jetzt rückblickend beschreiben?
Mein Jazzstudium war sehr, sehr abwechslungsreich. Ich hatte einen Hauptfachdozentenwechsel damals. Ich habe die ersten 4 Semester bei Klaus Stötter noch studiert, dem damaligen Solotrompeter von der NDR Big Band, und später dann beim Christian Meyers von der Rias Big Band. Und es sind beides sehr, sehr tolle Lehrer gewesen, bei denen ich unfassbar viel gelernt habe. Es war aber tatsächlich so, dass ich von Klaus damals einen unglaublichen künstlerischen Input bekommen habe, den ich damals einfach gar nicht imstande war, trompeterisch umzusetzen. Und ich mir oft so ein bisschen im Nachhinein gewünscht hätte, diese beiden Dozenten einfach andersrum gehabt zu haben. Einfach die ersten 6 Semester beim Christian, weil Christian hat mich gnadenlos durch Technik durchgebolzt ohne Ende. Ich war wirklich ein schlechter Trompeter damals. Und mir wirklich Trompete spielen nochmal so richtig beigebracht, dass ich wirklich nicht mehr das Gefühl auf der Bühne hatte, das Instrument steht mir im Weg. Und danach das Studium beim Klaus nochmal diese doch auch eher avantgardistisch angehauchte künstlerischen Input von ihm mitzubekommen, das wäre durchaus spannend gewesen. So hatte ich es andersrum, war auch gut. So konnte ich halt im Nachhinein immer noch wieder so ein bisschen von den verschiedenen Einflüssen zehren. Ansonsten empfand ich mein Studium sehr, sehr toll. Ich hatte tolle Dozenten. Das war in Stuttgart in der Jazzabteilung, hast du immer auch so ein bisschen das Gefühl, dass dir wirklich auch Raum gelassen wird, dich selbst auszuprobieren. Und so ein bisschen, so klar, natürlich musst du diese Jazzschule durchlaufen mit den ganzen Sachen, die du halt auch können musst, auch einfach fürs Business, für deine Jobs, damit du auch im Prinzip dann auch dein Zeugs abliefern kannst, blöd gesagt. Aber schon immer mit einem sehr hohen Anteil, dass man dir auch Platz lässt, dich selbst auszuprobieren. Und das finde ich cool. Weiß nicht, ob es das an anderen Hochschulen damals auch gab. Und ich habe damals auch schon versucht, irgendwie immer sehr offen durch die Schule zu gehen. Also ich habe auch relativ schnell viele Kontakte außerhalb der Jazzklassen geknüpft. Ich habe sehr viel mit Schauspielstudenten abgehangen, weil wenn du mit Trompetenstudenten rumläufst, die reden ja nur übers Trompetespielen und irgendwie.
Das stimmt.
Das sind alles tolle Leute und ich habe echt jede Sekunde sehr genossen mit denen, aber ich bin dann auch viel mit Schauspielern und Schauspielstudenten unterwegs gewesen, weil die reden halt über Schauspielerei, aber das ist für mich total spannend. Oder halt auch mit den Kollegen aus dem klassischen Studiengang oder aus den Schulmusikfächern oder da, was sich da alles tummelt an der Musikhochschule. Also schon immer versuchen, in alle Richtungen sich zu öffnen und dann auch mitzunehmen, was geht.
Also du hast quasi da das gefunden, was du gesucht hast?
Ein Stück weit, ja. Also musikalisch auf jeden Fall. Ich hab sehr viel Input bekommen. Ich konnte mich künstlerisch selber finden und habe das dann auch ausgelebt. Also meine Abschlussprüfung und parallel dazu mein erstes Soloalbum. Das war ja alles relativ im gleichen Zeitraum. Das war für mich schon so diese beiden Maßstäbe, die ich auch hatte. Für mich war klar, wenn das Studium zu Ende ist, möchte ich mein erstes Soloalbum haben. Und dann meine Abschlussprüfung ist halt das Tolle, weil du kannst dann im Rahmen der Abschlussprüfung hast du halt alle Möglichkeiten und musst dann halt auch irgendwie kein finanzielles Risiko eingehen. Ich hatte ein 12-köpfiges Streichorchester auf der Bühne. Das hätte ich mir sonst niemals leisten können. Also ich hatte, glaube ich, 30 Musiker auf der Bühne bei meiner Abschlussprüfung, habe eine große Suite komponiert. Eben, wir hatten eine 5-köpfige Reed-Section mit Saxophone und Doublings mit Flöten, Bass, Klarinetten, dann ein 12-köpfiges Streichorchester, eine Rhythmusgruppe und noch einen Sprecher dabei. Und ich dann noch mit Trompete, Flügelhorn. Das war ein cooles Konzert.
Kann man das irgendwo hören?
Ja, ich habe es nicht veröffentlicht. Aber ich meine, ich habe Videoaufnahmen tatsächlich davon.
Ich glaube, jeder, der diesen Podcast gerade hört, denkt sich, ich möchte das hören. Du musst das einfach online stellen.
Oh, ich suche es mal aus und dann höre ich es mir nochmal an, ob es mal gut. Wobei jetzt sind ja wirklich auch, naja, jetzt sind es schon über 15 Jahre her, jetzt braucht es mir auch nicht mehr unangenehm sein. Aber es ist
nein.
Ich schaue mal, ob ich es noch finde und dann gucke ich, ob ich es veröffentlichen kann. Mhm.
Du hast gesagt, du bist von deinem Lehrer künstlerisch sehr geprägt worden, sehr viel Input gekriegt. Was ist so ein großes Ding, was dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat oder was dich in eine andere Bahn gelenkt hat?
Ja, es war so ein bisschen auch, das mich immer auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen. Also wirklich auch dieses zu sagen, und da bin ich dem Christian sehr dankbar dafür, er war da auch manchmal sehr, sehr, sehr direkt und sehr deutlich. Und ich habe das aber auch gebraucht. Ich habe ihm damals nicht das Gefühl gegeben, dass ich es verstanden habe. Ich habe es wahrscheinlich auch erst im Nachhinein verstanden. Aber schon auch immer so ein bisschen zu sagen, so du darfst alles tun und lassen, was du möchtest. Du darfst machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Aber du musst trotzdem deine Basics abchecken und gucken, dass das Zeugs läuft. Mhm. Und das war dann doch damals was, wo ich dann auch wieder mit meiner... ja, mit meiner jugendlichen Naivität auch ein Stück weit dann rumgegangen bin und gesagt habe, ich muss jetzt meine Bieberblicks nicht üben, ich brauche das nicht, ich will was ganz anderes machen. Und dann landest du aber trotzdem immer wieder bei diesen Sachen und denkst, ja, vielleicht, wenn meine Finger doch noch so ein bisschen mehr flexibler wären, und dann landest du dann halt doch wieder bei diesen Basic-Sachen, die du einfach auschecken musst letztendlich. Und ich war ein schlimmer Über, mein ganzes Leben lang schon. Und ich glaube auch, dass das so ein bisschen... Gut, mein Leben hat ja danach im Jazzstudium eh nochmal eine komplett andere Richtung eingeschlagen, aber ich glaube, dass mir das da auch so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, dass ich auch einfach nicht unbedingt mehr üben sollen, aber mich anders mit dem Üben beschäftigen hätte müssen, mhm, vielleicht. Und es ist auch dieses Ding, ich meine, da wird jeder Musikstudent mir beisteuern. Das schönste Üben meines Lebens war das erste Üben nach meiner Abschlussprüfung. Mhm. So das Studium, warum? Du sitzt in deiner Übekabine und du überlegst, hey, was machst du denn jetzt? Und dann denkst du dir, okay, du spielst keine Big Band mehr, du hast keinen Unterricht mehr, du musst nichts mehr abliefern. Und da war das Üben am losgelöstesten für mich tatsächlich. Mhm. Wo es dann auch klar war, jetzt entscheide ich, wo es hingeht, komplett.
Eine kleine Werbung in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr der Meinung seid, dass diese Arbeit, die ich da reinstecke, gut ist und wenn ihr wollt, dass der Podcast weiterhin so regelmäßig erscheint, dann lade ich euch recht herzlich ein, mich auf Patreon zu unterstützen. Im Hintergrund arbeiten nämlich noch zwei weitere Menschen für mich, um diesen Podcast am Laufen zu halten, damit ihr regelmäßig was zum Hören bekommt. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich ein wenig die Kosten decken kann. Und da kommt ihr ins Spiel und deshalb gibt es Patreon. Da könnt ihr mich monatlich mit ganz kleinem Geld unterstützen. Ich würde mich sehr freuen. Und als Dankeschön bekommt ihr die meisten Folgen schon vorab und natürlich auch ohne Werbung. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge.
Wie kam das Komponieren dazu?
Das Komponieren war schon immer da, von Anfang an, tatsächlich. Das liegt einfach daran, dass ich immer unfassbar viel zu erzählen hatte. Auch als Kind schon, glaube ich. Ich glaube, ich war so dieses Kind, wo du immer mal wieder so sagen musstest, so jetzt ist mal, es ist einfach mal Ruhe. Und ab dem Moment, wo ich angefangen habe, Musik zu machen, habe ich angefangen, Musik selber zu erfinden. Mhm. Und das war für mich auch immer wichtig. Das war so immer klar, als wenn du klar anfängst, Klavier zu spielen mit 4, 5, das ist dann spielst du dieses Zeugs und dann spielst du Mozart und das Ganze und dann denkst du dir, ja, cool, aber das kann man doch auch so spielen, das klingt doch auch nicht schlecht. Und da kam dann auch relativ früh, ich habe dann mit 10 einen neuen Klavierlehrer gekriegt und der war halt im Dorf, der hat 4 Häuser weiter gewohnt, hat Keyboard gespielt in der Popband, war eigentlich Banker, aber total netter Typ. Bei dem bin ich da habe ich geweint, wenn der angerufen hat und gesagt hat, dass er krank ist und keinen Unterricht macht diese Woche. Und der hat mir dann auch so ein bisschen das freiere Spiel beigebracht mit Akkordbegleitung und solchen Sachen und das war toll. Und dann hast du, guck mal hier die Akkorde und das passt gut zusammen. Noch keine Ahnung von Musiktheorie und Quintenzirkel, aber schon immer irgendwie war dieses Bedürfnis da, irgendwie was erzählen zu wollen. Und mit dem Reden wurde es dann immer weniger und ich habe dann versucht, musikalisch irgendwie das, was ich sagen wollte, musikalisch zu sagen. Aber dass es dann so richtig wirklich aufs Papier landet, das ging dann mit 16, 17 los. Da war es dann auch viel bearbeiten, Musik umschreiben. Ich habe ja dann bei uns an der Schule eine Jazzband selber leiten dürfen und da habe ich Arrangements geschrieben und Sachen ausprobiert und transkribiert viel. Und dann im Studium ging es dann natürlich richtig los.
Und wann kam die Entscheidung zu sagen, okay, ich studiere das jetzt auch nochmal?
Ja, es war ja kein Studium in dem Sinne, es war ja vielmehr ein Kontaktstudium beim so. Rainer Tempel damals. Ah. Einfach auch, weil es den Masterstudiengang Komposition damals noch nicht gab. Mhm. Und es war damals eigentlich, ich hatte nicht das Gefühl, irgendwie jetzt Komposition studieren zu müssen, weil ich irgendwie was lernen muss, wie man das macht, sondern es ging eher darum, Arbeitsprozesse zu optimieren. Weil ich damals das Gefühl hatte, ich habe so viel, ich muss alles aus mir raus, aber ich weiß nicht, wie ich es so am effektivsten irgendwie aufs Papier kriege, dass es funktioniert. Und bin mir da auch oft wieder selbst im Weg gestanden. Und dann auch wieder, du redest überall und erzählst, dass du Komponist bist und hast irgendwie 3 Monate, guckst du dein leeres Blatt an und du kriegst es irgendwie nicht drauf. Und zu Rainer Tempel hatte ich damals ein sehr, sehr großes Vertrauensverhältnis. Er war also so wirklich, also Idol ist vielleicht ein falsches Wort, aber er war wirklich ein Mensch, zu dem ich aufgeschaut habe, einfach auch für das, was er getan hat, musikalisch oder immer noch tut. Und weil er auch ein Mensch war, der auch sehr offen durch die Welt gelaufen ist. Das war dann auch, also wir haben uns in den 2 Jahren, wo ich bei ihm studiert habe, wir haben uns eigentlich sehr viel mit Nicht-Jazz beschäftigt, sondern geguckt, was machen die Klassiker, was ist da passiert, was ist da in den letzten Jahren passiert. Ich war als Gasthörer in den klassischen Kompositionsstudiengängen mit drin. Und dann versuchst du halt aufzusaugen und auszuprobieren. Und es war dann aber auch schon die Zeit, ja, wo das mit dem Dirigieren und mit dem Komponieren für Blasorchester losging. Und so die anderen Sachen hatten sich damals zerschlagen. Ich wollte Filmmusik studieren, das hat aber leider nicht geklappt mit dem Studienplatz. Ich hätte einen Studienplatz gehabt in Leipzig für Jazzkomposition. Da hatte ich aber dann das Gefühl, also ich wollte eigentlich unfassbar gern nach Leipzig, weil ich die Stadt total toll fand und über meinen besten Kumpel und damaligen Pianisten, der aus Leipzig kam, ursprünglich schon viele Kontakte hatte auch. Aber da hatte ich einfach nicht das Gefühl, dass ich den Input kriege, den ich brauche. Und dann hat sich das da damals so ein bisschen zerschlagen und dann hatte ich beim Rainer mein Privatstudium, aber ich kannte den Rainer ja auch schon davor von den Vorlesungen von der Hochschule und da war man dann auch irgendwann an dem Punkt, wo es dann ja, wo man sich dann auch schon alles gesagt hat ein Stück weit und ich dann auch gemerkt habe, okay, ich brauche es jetzt auch nicht, sondern ich muss jetzt gucken, dass ich anfange, mein Zeugs zu machen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Da ist jemand, der brennt für sich ausleben, Dinge erzählen, musikalisch, studiert Jazz, Trompete, Komposition und geht dann zum Dirigieren von Blasorchester. Also so rein bildlich ist das schon sehr weit auseinander für mich jetzt.
Ja, ist es auch durchaus. Da hängt natürlich ein bisschen mehr dran. Also die erste logische Antwort ist natürlich, ich war jung und brauchte das Geld. Das ist natürlich, du kommst aus der Hochschule raus und denkst dann erstmal so, scheiße, jetzt muss ich halt auch irgendwie Geld verdienen.
Gut, ist als Jazz-Trompeter jetzt auch nicht so ohne, gell?
Ist nicht ohne und ich wollte aber auch nicht jetzt unbedingt hier gleich anfangen, 3, 4 Nachmittage die Woche zu unterrichten. Sonst kam ich da auch raus und ich meine, ich bin ja im Musikverein sozialisiert. Ich komme aus dem Musikverein. Ich habe mit 12 in der Jugendkapelle angefangen, im Hauptorchester gespielt, Verbandsjugendorchester gespielt. Meine ganze Family war in der Blasmusik. Mein Bruder hat damals schon Dirigentenschein gehabt, hat dirigiert und hat dann auch gesagt so, hey, komm, pass auf, die Kapellen, die brauchen Leute. Schau doch, ihr habt da doch oben auch sicher viele Musikvereine. Und da bin ich ja dann über viele Umwege bei meinen Musikvereinen in Städten gelandet, wo ich ja heute noch bin. Aber es ist schon auch ein bisschen dieses Back to the Basic, wie ich es vorhin beschrieben habe. Es war für mich damals das Wichtigste, mich so weit wie möglich von allem wegzubewegen und das zu zeigen. Und das war für mich natürlich auch die Blasmusik. Das ist so, wenn du meine Familiengeschichte durchguckst, das ist immer alles sehr verwurzelt mit der Blasmusik. Also meine mütterlicherseits, der Familienstammbaum, die Opas, die Onkels, das sind alles Ehrenvorstände, Ehrendirigenten und alles Musikverein-Nerds gewesen, bis solange man es nachschauen kann. Und da gab es den spannenden Moment mit unserem Jazz-Kontrabass-Professor Mini Schulz. Ich weiß nicht, vielleicht hört er deinen Podcast, liebe Grüße. Er hat im ersten Semester schon gesagt, du Dominik, pass auf, mach dir doch nicht so einen Kopf. Wenn du hier rauskommst, landest du eh wieder in der Blasmusik, aber du wirst es dann geil finden. Und damit hat er recht gehabt. Es war so, dieses Jazzstudium war so für mich so ein bisschen ein Ausbruch aus dem, was ich damals mit 15, 16 schon irgendwie so wie so ein vorgezeichneter Weg angefühlt habe. Dem ich aber nicht folgen wollte und ich habe diesen Ausbruch gebraucht. Frage mich das oft, wenn ich mir überlege, wenn ich mit 20 gleich irgendwie nach Holland gegangen wäre zum Blasorchesterleitung studieren oder so, ob mein Leben dann anders gelaufen wäre. Aber ich glaube, ich habe diese 6 Jahre Jazzstudium einfach gebraucht für mich, da einfach nochmal komplett aus diesem ganzen Ding rauszureißen, um dann aber auch rückwirkend halt dann auch wieder Sachen mit reinzubringen. Und dann war es wirklich auch so irgendwie dieses auf der Suche nach einer Beschäftigung. Und ich bin da komplett komplett blauäugig reingerannt. Also ich hatte ja keine Ahnung. Ich hatte nie Dirigierunterricht. Ich habe mir irgendwann mal einen Dirigierstab gekauft und vom Spiegel John Williams Star Wars Soundtrack dirigiert. Das war meine Dirigentenausbildung. Und
Auch nicht
dann
schlecht.
habe ich halt mal geguckt, gibt es irgendwo in der Nähe Musikvereine, die einen Dirigenten suchen. Und dann bin ich gleich bei einem Höchststufenorchester, habe ich mich beworben und hatte ja keine Ahnung. Und bin da dann hin und habe das Probedirigat gemacht und die haben gesagt, hey, es war cool. Wir haben uns jetzt für jemand anders entschieden, aber du machst es super. Und dann bin ich zu einem anderen Verein. Das war in Wolfschlugen damals tatsächlich. Und das war dann ein sehr wegweisendes Probedirigat, weil ich habe das Probedirigat zwar nicht gewonnen, das hat Paul Jacquot damals gewonnen, er ist dann Dirigent in Wolfschlugen geworden. Und der Musikvorstand ist aber der Nachbar von dem Musikvorstand von Stetten gewesen und die waren damals noch auf der Suche und der hat gesagt, du pass auf, wir haben ja einen jungen Typen, der hat Bock, der passt perfekt zu euch. Und 2 Wochen später war ich Dirigent in Stettenfelde. Und dann ging das alles los.
Wie lange ist das jetzt her? Also wie lange bist du da?
Seit September 2011.
Also fast 15 Jahre.
Fast 15 Jahre, ja. Genau. Und dann.
Aber woher kommt, also du hast 6 Jahre lang Jazzstudium hinter dir, hast dich vollgesungen mit Musik, Komposition, klassische Komposition. Woher kommt dann so eine Naivität zu sagen, okay, pff, dann bewerbe ich mich mal beim Höchststufenorchester. Ich habe zwar noch nie wirklich dirigiert, aber ich mache einfach mal.
Ich wusste das damals nicht, dass es so ein gutes Orchester ist, tatsächlich.
Ah, okay.
Und ich hatte diese ganze Unterscheidung zwischen, also ich habe ja Verbandsjugendorchester gespielt und wir waren da auf jeden Fall gerade, wir haben zweimal deutschen Auswahlorchesterwettbewerb damals gewonnen in den 90ern, Anfang 2000ern. Ich war da ja schon in dieser Literatur drin. Ich kannte die Sachen ja auch alle, aber diese Einordnung, diese Einstufung, die hatte ich damals nicht mehr so bewusst auf dem Schirm. Ich war da dann doch ein bisschen aus der Szene raus und dann haben die aber beim Probedirigat, haben die mir dann ein Stück geschickt, wo ich dachte, ja cool, das kenne ich, das habe ich im Verbandsjugendorchester schon mal gespielt und das war dann schon irgendwie relativ schnell da. Und mein Bruder hat mir natürlich, der war ja damals auch schon als Dirigent aktiv, Input gegeben und dann habe ich gedacht, jetzt probierst du es halt einfach mal aus. Ich meine, ich hatte ja auch nichts zu verlieren letztendlich, ne?
Ja, aber kam da die Rampensau wieder raus?
Ein Stück weit. Die Rampensau war da schon so ein bisschen mehr in sich gekehrt, aber es war schon so irgendwie dieses Thema, dass ich das Gefühl hatte, naja, es könnte zu mir passen irgendwie. Es war damals auch so ein bisschen schon da der Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass ich nicht mein ganzes Leben lang nur professionell mit Profimusikern arbeiten kann, sondern ich wirklich auch diese andere Seite brauche. Nicht nur das Unterrichten und das Weitergeben, sondern auch das, was ich irgendwie empfinde, wenn ich Musik mache, auf einem hohen Niveau mit anderen Menschen teilen, die sonst nicht die Möglichkeit dazu haben. Und aber auch stellenweise habe ich auch in manchen Projekten mitgespielt, wo mir diese Szenegetue schon fast too much war. Und ich dann auch irgendwie gedacht habe, ich möchte mit Laien arbeiten, weil denen geht es um die Musik, die haben Bock, Musik zu machen. Und da ist dieses ganze andere drumherum so ein bisschen raus auch. Also ich habe da auch negative Erfahrungen gemacht, letztendlich, wie jeder andere natürlich auch bestimmt. Und da war dann auch so ein bisschen der Wunsch, sich da auch wieder ein bisschen mit Menschen zusammen Musik zu machen, die Bock haben, Musik zu machen. Und so das andere drumherum ein bisschen außen vor ist. Man nicht die ganze Zeit darüber diskutiert, wie schlecht alles ist und wie scheiße man bezahlt wird. Und klar, natürlich ist es so nach wie vor. Aber das sind wir mal ehrlich, das wussten wir auch davor schon, dass es so ist. Und wir haben es trotzdem gemacht.
Ja, nicht umsonst gibt es so viele Jazzmusikerwitze, wo es um
Ja,
Geld geht.
absolut.
Also.
Ja, da geht es auch um andere Sachen wie um Geld. Ja. Ich würde es jetzt auch nicht nur auf die Jazz schieben. Ich glaube, bei den
Nein,
Klassikern
natürlich
sieht es auch nicht
nicht.
ganz anders aus.
Nee, natürlich nicht. Aber wann kam für dich dann die Entscheidung zu sagen, okay, das ist tatsächlich ein Weg, den ich gehen will und studiere Blasorchesterleitung und lass so ein bisschen dieses Jazz-Ding hinter mir?
Es war mein allererstes Konzert mit dem Musikverein Stetten. Das weiß ich noch ganz genau. Ich bin von dieser Bühne runter. Meine damalige beste Freundin war mit dabei, die hat so ein bisschen Mellets ausgeholfen. Und sie hat mich nur angeguckt und gemeint, Alter, du strahlst ja wie die Sau. Und ich habe zu ihr gesagt, du, ich habe auf dieser Bühne ich habe auf dieser Bühne gemerkt, dass das ist, was ich machen muss. Das war einfach, ich habe einfach gemerkt, dass das Dirigieren genau das ist, was ich machen muss, um die größtmöglichste Freiheit zu spüren, was ja eigentlich ein Widerspruch ist, weil die Verantwortung ja immens hoch ist als Dirigent.
Ja, und Ja, und man, ja auch gar nicht, also du wolltest ja, zumindest hast du das so beschrieben, ja, also improvisieren war ja deins. So, das ist ja als Dirigent dann nicht mehr ganz so da, weil du hast ja doch Notentext, woran du dich
erinnerst. Ja, ja, durchaus. Wobei man es da ja schon so ein bisschen splitten muss. Ich meine, meine Improvisation, die lebe ich übers Komponieren voll und ganz aus.
Das stimmt.
Das ist natürlich da der andere Weg. Aber ich habe in diesem ersten Konzert gemerkt, dass ich mich beim Dirigieren auf der Bühne viel wohler fühle wie als Trompeter. Und ich glaube jetzt auch den Erfolg oder jetzt, Karriere ist vielleicht jetzt ein falsches Wort, aber jetzt einfach meine Entwicklung, seit ich in Städten angefangen habe, als Dirigent zu arbeiten, ich glaube, auf diesem Niveau, in dieser Art und Weise, hätte ich es als Trompeter niemals gebracht. Auf gar keinen Fall. Da wäre ich davor doch dann eher irgendwann immer mehr zum Lehrer an der Musikschule gemacht, was sicher auch nicht schlicht gewesen wäre. Aber ich hatte schon bei meinem ersten Konzert das Gefühl, dass ich als Dirigent am besten funktioniere und ich mich selbst auf der Bühne am wohlsten fühle.
Kannst du erklären, was sich anders angefühlt hat? Also was ist da freier gewesen?
Ich kann es nicht genau erklären. Es ist jetzt auch natürlich eine Weile schon her. Ich glaube, ein Punkt tatsächlich, und das geht mir auch heute noch so, und das klingt jetzt eigentlich total skurril, und ich möchte auch, bitte versteht es nicht falsch, aber ich fühle mich unfassbar wohl, dass ich die Möglichkeit habe, dem Publikum den Rücken zuzudrehen.
Hat ein bisschen was Miles Davis-artiges, wenn du das so sagst.
Tatsächlich, es ist, also ich spüre das Publikum und ich freue mich über jeden, der zu meinen Konzerten kommt, deshalb bitte kommt weiterhin, versteht mich nicht falsch, aber es ist für mich auch unfassbar schwierig, mit Applaus umzugehen. Also es ist dann wirklich, wenn ich beim Konzert und dann wird applaudiert und dann verbeuge ich mich und dann habe ich schon so einen Zwang, dass ich von der Bühne weg muss, weil das ist nicht mein Applaus, das ist für meine Musiker, die sollen den Applaus bekommen. Die haben sich von mir quälen lassen, wochenlang, und haben geprobt und geübt, damit sie das Konzert auf die Bühne gekriegt haben. Und ich glaube, und das war auch, was ich als Trompeter hatte, ich habe mich immer unfassbar unter Druck gesetzt. Und du hast so als Trompeter, wenn du auf der Bühne stehst, ich hatte immer das Gefühl, ich muss abliefern 100%, weil im Publikum hocken lauter Leute, die mir Jobs beschaffen. Und wenn ich Scheiße spiele, dann kriege ich keine Jobs. Und das hat mich so als Trompeter auf der Bühne immer so ein bisschen gekillt, tatsächlich. Gerade bei Big Band Booking, da war ich, manchmal war das ein nervliches Wrack. Ich hatte einen unfassbar tollen Lead-Trompeter, mit dem ich mich unglaublich gut verstanden habe. Das war der einzigste Musiker, also mit vielen anderen Trompeten auch, aber bei ihm habe ich mich einfach wohlgefühlt zum Spielen, weil ich muss mich nur an ihn hängen, er macht den Rest. Aber sonst, ich hatte viele Momente, wo ich mich als Trompeter ganz schlimm gefühlt habe auf der Bühne. Im Quartett war das ein bisschen besser, weil da war ich so in meiner Bubble, weil da konnte ich sagen, da haben wir nur Sachen von mir gespielt und da konnte ich immer sagen, das ist meins. Da definiere ich, was gut und was schlecht und was richtig und was falsch ist. Da kann nichts passieren. Aber wenn ich dann so wirklich so diese ganzen Mucken blöd gesagt hatte, wo es dann auch wirklich ums Einkommen verdienen ging, das war viel Druck, den ich mir da gegeben habe.
Aber ist das nicht spannend, dass wir... Und ich kenne das Gefühl, was du beschreibst. Und das, obwohl ich ja einen festen Job als Lehrer habe. Also es ist ja jetzt, mir könnte es ja völlig egal sein.
Ja.
Irgendwie. Aber ist das nicht spannend, dass man sich dem aussetzt und es trotzdem machen will? Und also du hättest ja auch im Studium dann irgendwann sagen können, okay, ich merke, das ist mir wahrscheinlich zu viel Druck, dem ich entweder nicht gerecht werde oder dem ich mich gar nicht aussetzen möchte, aber mit irgendwie macht man es halt doch, gell?
Ja, es ist, ich habe, da bin ich jetzt schon wieder bei einem meiner Dozenten, die mich sehr geprägt haben. Und zwar hatte ich in Stuttgart noch die Freude, dass ich mit Frank Sikora arbeiten durfte, der ja bei uns in der Jazzszene doch eine große Größe ist. Vielleicht
hat er nicht dieses Buch geschrieben?
Genau, die
blaue,
neue Jazz.
Das
ist von Frank Sikora. Genau, das ist ein Standardwerk ja inzwischen überall. Gott sei Dank, also es ist ein tolles Buch. Und ich habe bei ihm noch 4 Semester Gehörbildung gehabt. Und es war damals im ersten Semester, war das halt wirklich sehr intensiv. Weil da kam der kleine Junge, naive Domi, ich war 19, ich habe gerade mein Abi gemacht, war nicht beim Bund. Ich komme vom Land, habe ein bisschen meine Jazzband gehabt, habe so ein bisschen improvisiert. Ich weiß bis heute nicht mehr, wie ich diese Aufnahmeprüfung in Stuttgart bestanden habe. Hey. Aber jetzt bin ich auf einmal in der Landeshauptstadt und studiere Jazz. Und in unserem Kurs, wir waren in meinem Jahrgang, waren wir nur zu fünft. Alle meine Kommilitonen waren alle mindestens 6, 7 Jahre älter. Die haben alle andere Studien davor gehabt. Und der Flo, mein Gitarrist aus meinem Kurs, der hat ein abgeschlossenes Lehramtsstudium gehabt und hat dann noch Jazzgitarre studiert. Das waren alles reife Menschen, die irgendwie für sich schon so ein bisschen safe waren und wussten, was sie wollten. Und ich kam da dann und dachte, oh ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Jazz. Und dann kommt dann natürlich sehr schnell die Realitätskeule, weil relativ schnell merkst du dann, Alter, du hast überhaupt keine Ahnung. Und dann hockst du bei Frank Sicora in der Vorlesung und es fallen Sätze wie HM5 und Pentatonik und so laute Sachen, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich war übelst lost. Und dann kam der Frank zu mir und hat gemeint, so, hey, pass auf, hab so das Gefühl, dass irgendwie was bei dir nicht, dass du nicht, noch nicht so ganz da bist. Und dann habe ich ihm das erklärt, dass ich das Gefühl habe, dass es doch irgendwie too much alles ist. Und dann hat er mir meine Gehörbildungsaufnahmeprüfung zurückgegeben und hat gemeint, hier, du hattest eines der besten Ergebnisse von allen Bewerbern. Also sag mir bitte nicht nochmal, dass du falsch bist. Alles, was dir fehlt, ist Vokabular, das kannst du dir drauf schaffen. Und dann hat er einen sehr prägnanten Satz gesagt, der bis heute bei mir hängen geblieben ist. Und er hat gesagt, weißt du, es ist letztendlich scheißegal, was du nachher machst, ob du Jazz-Trompeter wirst, ob du Sänger wirst oder ob du dann doch unterrichtest. Aber wenn du sagst, du willst Musik machen, dann findest du immer einen Weg. Und damit hat er recht gehabt. Und dieser Weg, das ist, ich musste mir tatsächlich nie wirklich Gedanken machen, weil der Weg hat sich immer irgendwie von selbst eingestellt. Das ist heutzutage eher so, eher die große Angst, die ich habe, dass das irgendwann nicht mehr von selber passieren wird. Aber es hat immer sich irgendwas ergeben. Geht die eine Tür zu, geht die andere Tür auf. Und da bin ich so sehr glücklich dafür. Und das ist aber das, was er gesagt hat. Man findet seinen Weg und man muss sich nur manchmal, und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, was ich heute immer mehr vermisse bei den jüngeren Generationen Profimusikern, was ich damals noch gelernt habe. Manchmal darfst du dir nicht zu fein sein, dir die Bühnen, die du brauchst, selber zu bauen.
Ja.
Und das ist so ein wichtiger Punkt, mit dem ich auch in meinem Leben immer gut gefahren bin. Und das sind dann auch mal manchmal Sachen über seinen Schatten springen und Dinge tun, die man sonst nicht getan hätte. Ich habe zum Beispiel einmal bei den Jazz Open als Chauffeur gearbeitet, weil ich habe Kohle gebraucht. Ich wollte eigentlich dort spielen als Vorgruppe. Wir hatten als Studenten immer die Möglichkeit, uns zu bewerben, hat aber nicht funktioniert. Und dann kam einer zu mir und hat gesagt, du, wir brauchen noch Chauffeure. Da habe ich gedacht, ja komm, scheiß drauf. Bist du halt Chauffeur und verdienst ein bisschen Kohle. Hey, ich hatte Joss Stone im Auto. Ich hatte Sonny Rollins damals. Der hat noch gelebt. Ich hatte Sonny Rollins im Auto. Wie geil ist das, mit Sonny Rollins durch Stuttgart zu fahren? Und es hat mir so viel gegeben. Ich habe so tolle Gespräche geführt. John Scofield. Ich habe John Scofield. Ich habe.
Über was spricht man mit solchen Menschen im Auto?
Ja, erstmal gar nichts, weil wir hatten ein striktes Verbot, mit den Menschen zu sprechen, tatsächlich.
Ehrlich?
Ja, absolut.
Warum?
Weil wir Chauffeure sind und kein Entertainment-Programm.
Naja,
Aber es
ja.
ist dann doch so, dass die meisten dann irgendwie doch schon das Gespräch suchen oder nach dem Konzert noch irgendwie in eine coole Bar gefahren werden wollen. Bei Sonny Rollins hatte ich tatsächlich, und ich habe wirklich versucht, das Foto zu kriegen, aber sie haben es nicht rausgekriegt. Ich bin geblitzt worden. Und ich hatte Sonny Rollins auf dem Rücksitz und ich bin durch Stuttgart gefahren und er hat kein Wort gesprochen. Ich habe auch nichts gesagt. Und dann bin ich geblitzt worden und dann fragt er auf einmal, hey, what was that? Und dann habe ich gesagt, ja, da stand ein Fan, der wollte ein Foto von ihm machen, hat er gemeint, nee, Mann, you drove too fast. Und dann habe ich mich mit Sonny Rollins übers Autofahren unterhalten. Völlig, völlig perfide, aber wer kann es schon von sich behaupten?
Ja, das stimmt. Cool.
Aber das ist das genau, worauf ich hinaus wollte. Also du musst, manchmal darf man sich dann auch nicht zu schade sein, sowas zu tun. Oder ich habe es auch mit Kollegen aus der Schauspielschule gehabt haben. Du kannst nicht erwarten, dass du aus der Schauspielschule rauskommst und dann steht da jemand von ProSieben und castet dich für irgendeine Fernsehproduktion, sondern dann musst du halt auch manchmal einfach auf einer Bühne stehen, um was anderes zu tun. Wir können nicht immer erwarten. Die warten nicht draußen auf uns und schreien, hier, komm her, komm her, komm her.
Glaubst du, dass es mehr geworden, weil du sagst, das vermisst du bei der jüngeren Generation?
Ich habe das damals so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass man zu viel auch für selbstverständlich nimmt. Was aber auch daran liegt, dass die Ausbildung natürlich auch eine andere geworden ist und die Ausbildung natürlich auch mehr auf die Bedürfnisse der Studenten angepasst wurde.
Ja.
Das war zu meiner Zeit so alles so ein bisschen im Umbruch, hatte ich das Gefühl. Aber ich möchte es jetzt auch nicht verallgemeinern oder auf alle so sehen, aber ich hatte schon bei einigen das Gefühl, das ist so diese Hallo, hier bin ich jetzt, gibt mir Erwartungshaltung.
Ja.
Oder ist das damals auch selber, ich habe einen befreundeten Pfarrer gehabt, der war Pianist, der hat immer so Jazz in der Kirche gemacht und dem habe ich immer so wieder ein bisschen geholfen, um Musiker zu suchen, die da einfach ein bisschen mit dem jammen während so einem Gottesdienst, und da gab es dann immer 150 Euro. Und ich denke so, das war für mich als Erstsemester Sonntagmorgens eine Stunde in die Kirche gehen, 4, 5 Standards zocken und dann 150 Tacken mitnehmen, das ist doch geil. Hast irgendwie gespielt, du kannst dich ausprobieren, du darfst musikalisch machen, was du willst. Es ist eigentlich bezahltes Üben letztendlich. Und dann haben wir noch einen Gitarristen gesucht und dann habe ich Leute angerufen und die haben dann gesagt, ja nee, für 150 Euro spiele ich nicht. Verstehe ich total, macht ja auch absolut Sinn. Man muss ja auch seinen Preis festlegen. Aber ich habe mir doch gedacht, so als Erstsemester sollte man doch mal irgendwie gucken, dass man da rausgeht und spielt, ne?
Ja, aber das erlebe ich bei uns in der Schule, wenn es um Bläserklassendozenten geht. Ja, okay. Klar, es ist jetzt nicht die Welt, was man bei uns verdient. Wir sind eine öffentliche Schule, wir haben nicht so. Aber wann hast du die Chance, also gerade in so einem Stadtgebiet wie Mainz, dich auch da nochmal auszuprobieren als Lehrer, wenn du sowieso später an die Schule willst oder ja. So. Also das ist ja quasi nochmal mitnehmen und Erfahrung sammeln. Und dann kommt, also ich hatte so Gespräche mit, ja, also ich kann das nur machen, wenn ich durchbezahlt werde. Klar, das ist natürlich bei uns ein bisschen doof, weil wir halt, ich brauche einen Überraum, wenn ich warte. Wir sind eine Schule, also wir haben sowieso schon zu wenig Räume, dann willst du jetzt auch noch einen Überraum, fand ich immer ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, also wie du schon sagst, manchmal muss man halt auch Erfahrung sammeln. Nicht jeder, der jetzt in der Musikhochschule ist, ist halt auch sofort super gut, sondern hat halt vorher auch noch nicht so viel gemacht, sondern halt nur sein Instrument betätigt.
Natürlich war da dankbar um jede Erfahrung. Und es ist auch so ein Punkt, ist natürlich auch, und das schätze ich so an meinen Kollegen, mit denen ich viel, viel arbeite aus allen Bereichen, weil man sieht sich ja auch öfters. Und wenn ich jetzt heute, wir haben jetzt zum Beispiel ja die Ella-Aufführung auf der Bravo-Messe gehabt und da hatte ich jetzt natürlich kein Riesenbudget und wir hatten meinen guten Freund David vom Schauspielhaus Reutling, der die Sprechrolle gemacht hat, dass ich dem natürlich nicht sein Riesengehalt bezahlen kann oder ihm das bezahlen kann, was eigentlich seinem Aufwand adäquat entsprechend wäre. Das ist überhaupt gar kein Thema, weil er weiß genau, das nächste Mal, wenn ich wieder anrufe, dann habe ich wieder was gut Bezahltes. Weil man sieht sich ja auch wieder und man arbeitet ja wieder miteinander und die Möglichkeiten sind ja dann auch wieder andere. Also wir haben inzwischen, wenn ich mit der Filterwind-Dozenten einlade, sind wir glücklich, dass wir finanzielle Rücklagen haben, dass ich denen ein adäquates Gehalt bezahlen kann. Aber es ist dann letztendlich auch ein bisschen ein Geben und ein Nehmen. Man muss da ja auch ein bisschen zusammenhalten in der Szene und sich da auch so ein bisschen unterstützen. Ja. Dann auch mal fünf gerade sein lassen. Das versuche ich genauso zu machen, wenn ich die Zeit habe und irgendwo als Dozent zu einem Probewochenende eingeladen werde. Und dann haben die nicht dieses, dann bezahlen sie halt auch ein bisschen weniger. Aber ich weiß, der Dirigent hat dann wieder irgendwann mal was anderes und dann kommt man wieder anders ins Geschäft und dann gleicht sich das dann auch wieder aus. Also so diese Offenheit zu haben und so auch einfach nicht nur zu nehmen, sondern auch im Wechsel zu sein.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, du kannst mit Applaus nicht so und bist froh, dass du dem Publikum so ein bisschen den Rücken natürlich auch kehren kannst und eigentlich für deine Musiker da sind. Kommt da so ein bisschen der kleine Junge raus, der so auch sich so ein bisschen abschottet und für sich sein will und eigentlich sein Ding macht?
Bestimmt. Ich habe ja auch vorhin schon gesagt, dass ich als Kind eine ziemliche Rampensau war. Das hat sich extremst verändert. Nicht in dem Sinne, dass es mich nicht auf die Bühne zieht. Das tut es nach wie vor. Aber anders. Das war früher ging es um auch ein Stück weit um eine Selbstdarstellung. Oder zu zeigen, so, hey, ich bin cool hier, Dominik, ich komme vom Land, ich kann aber improvisieren. Das ist heute was anderes, heute geht es nur noch um Musik. Es passiert einfach nur noch Musik auf der Bühne und das ist der Grund, warum ich auf die Bühne möchte, Musik zu machen oder Musik machen zu lassen als Dirigent. Aber es ist auch so ein bisschen, ich hatte als Jugendlicher oft so das Gefühl, dass ich im Umfeld auch als arrogant wahrgenommen werde. Und das wollte ich aber eigentlich nicht, weil ich mich selbst auch nicht als arrogant gesehen habe. Und ich hatte dann immer das Gefühl, wenn ich so für mich in mir bleibe und das so ein bisschen an der Seite passieren lasse, dann hilft es, dass das gar nicht so passiert. Und ich glaube, dadurch kommt da auch so ein bisschen so ein Zwiespalt zu dem Gefühl. Natürlich liebe ich Applaus und ich genieße es. Ich meine, eine andere Response habe ich ja nicht auf der Bühne als Dirigent. Und ich freue mich, wenn das Publikum klatscht und eine gute Zeit hat. Aber es ist ab einem gewissen Punkt, kommt dann so dieses Gefühl, so ich muss jetzt auf die Seite, weil ich möchte es auch nicht für mich beanspruchen, weil es gehört auch nicht mir alleine und ich darf es auch nicht nur für mich beanspruchen, weil sonst ist es nicht gerecht. Mhm. Und vielleicht auch so ein bisschen auf Fokus. Ich bin auch ein Mensch, der lässt sich leicht ablenken tatsächlich. Und ich glaube, dass mir das auch hilft, dass ich dann einfach nicht ins Publikum schauen kann beim Dirigieren, sondern auf mich und auf meine Musiker mich fokussieren kann. Das hilft mir da auch ein bisschen mehr, da nicht abzuschweifen dabei.
Als was siehst du dich eher, als Komponist oder als Dirigent?
Das ist eine spannende Frage.
Das dachte ich mir.
Ja, ich habe sie auch erwartet, ehrlich gesagt. Es variiert sehr häufig. Also die Antwort ist eindeutig, aber die Auslegung zu Hause variiert je nach Saison gerade, weil natürlich klar ist, wenn so Konzertsaison ansteht oder Vorbereitungsphasen, dass das Dirigieren überwiegt, was so ein bisschen die Zeit zum Schreiben nimmt, aber ganz klar steht für mich der Komponist an erster Stelle.
Wie würdest du deine Stücke beschreiben? Woran höre ich sofort, das muss vom Dominik sein?
Auf verschiedenen Ebenen vielleicht. Was ich glaube, was du in meiner Musik finden wirst, was du in anderer Musik weniger finden wirst, ist eine etwas ausgeprägtere harmonische Klangfarbe. Also ich tue mich schwer mit einem reinen Dreiklangspektrum. Also du findest bei mir immer irgendwie eine Akkorderweiterung drin. Also
wir haben, da kommt der Jazzer raus.
Ja, tatsächlich. Wir haben gestern Abend, wir haben 100-jähriges Jubiläum in Stetten und ich durfte einen Festmarsch komponieren und das habe ich, also Marschmusik habe ich noch nie komponiert, aber ich stehe voll drauf eigentlich, es zu schreiben, weil man da die Melodik so schön ausleben kann. Mhm. Aber da ist natürlich in den Posaunennachschlägen, da ist immer die None mit dabei. Und das war dann gleich natürlich etwas ungewohnt. Oder der Verdacht auf Druckfehler war dann bei den Musikern sehr schnell da. Aber nein, ich brauche das so ein bisschen, weil ich finde, ich verknüpfe es oft gerne mit Farben oder mit Sprache und Vokabular. Und ich glaube, es steht für meine Musik, dass ich mich da einfach an einer größeren Klangfläche, Farbfläche bediene ab und zu. Dazu kommt, dass ich was immer wieder, also man tut sich immer schwer damit, seine eigene Musik zu beschreiben, aber was so immer Dinge sind, die ich von Kollegen oder auch aus Publikum zurückkriege, dass mein Gefühl für Melodik ein sehr, sehr, sehr positives ist. Also es ist sehr oft, dass die Leute so ein bisschen einen Ohrwurm-Faktor draus hören. Also dass sich die Melodien doch als Melodien festsetzen und auch etablieren. Das ist durchaus auch etwas, was man in meiner Musik oft findet. Ich versuche mich gerade so ein bisschen immer mal wieder auch so ein bisschen dazu zu entfernen, weil ich auch mich weiterentwickle als Komponist oder versuche, andere Sachen auszuprobieren. Aber ich hänge immer noch an der Melodik. Und es war damals, ich hatte einen Musiklehrer im Gymnasium, der bei Sparlinger Komposition studiert hat, der auch immer irgendwie gesagt hat, Dominik, du bist jetzt reif genug, dich mit atonaler Musik auseinanderzusetzen. Und er würde wahrscheinlich lachen, wenn er heute hört, dass ich mich immer noch nicht ganz von harmonischer Struktur loslösen konnte als Komponist.
Was ich persönlich ziemlich gut finde.
Ja, absolut. Also ich stehe da auch inzwischen dazu, ohne dass es mir unangenehm ist, auch wenn ich die Entwicklung in der neuen Musik sehr, sehr spannend und sehr, sehr, ja, stellenweise auch mitreißend finde. Aber es ist schon so, dass für mich Melodik auch immer eine Rolle spielt. Und ich habe auch immer so ein bisschen unterbewusst, glaubt, ein Faible für ungerade Formen. Also die Melodie ist dann auch nicht immer 8 Takte lang, sondern dann ist sie halt auch mal 7 Takte oder 9 Takte lang. Und dann, ja, Rhythmik ist auch immer so ein Thema, weil ich rhythmisch auch einfach, da kommt auch der Jazzer durch. Also jetzt nicht, dass überall ein Funkruf drunter ist, aber dass es dann auch mal in ein bisschen eine verschobene Richtung geht oder auch in eine ungerade Richtung, also gerade bei schwereren Stücken, da bin ich dann auch immer mal gerne mit ungeraden Taktarten unterwegs.
Was inspiriert dich beim Schreiben?
Das ist unterschiedlich. Es ist oft tatsächlich so, gut, ich habe jetzt die letzten 2 Jahre auch viele Aufträge oder ausschließlich nur Auftragskompositionen geschrieben. Da sind dann natürlich auch immer gewisse Vorgaben mit dabei, die dann natürlich da auch ausschlaggebend sind. Manchmal sind es programmatische Geschichten, die vertont werden sollen oder viele wollen. Was ich in letzter Zeit sehr oft gemacht habe, sind so, ja, so irgendwie Ja, einfach eine Umsetzung von der Natur oder von der Landschaft.
Chicago.
Chicago, sind wir wieder bei Chicago, genau. Aber es sind Geschichten. Ich sehe mich auch in meiner Rolle als Komponist, wie vorhin schon erzählt, als Geschichtenerzähler. Verweigere mich aber, mir gleich den Programmmusikstempel aufzudrücken, weil ich nicht immer die Geschichte, die hinter dem Stück steht, teilen möchte und auch nicht teilen muss mit dem Interpret. Aber natürlich gibt es sehr viele Stücke, die ganz klar programmatisch sind, immer den Störtebeker oder Atlas Shoulders, oder jetzt Cogwheels in Steam. Das sind alles programmatische Werke, aber jetzt nicht, glaube ich, in dieser Programmatik, dass du es wie bei anderen programmatischen Werken wirklich ganz direkt Takt für Takt einer Geschichte zuordnen kannst. Also es ist ja nicht in Takt 24, fährt er mit dem Auto gegen den Baum, sondern es ist schon irgendwie die Geschichte verpackt in einer musikalischen Form, wo dann doch aber die musikalische Form im Vordergrund steht.
Schreibst du erst Melodie oder hast du eine Akkordfolge im Kopf oder ist das unterschiedlich?
Es ist unterschiedlich. Manchmal sind es auch rhythmische Patterns, aber oft ist es, also wir sind beim Stichwort Improvisieren. Also das Stück basiert vom Anfang an auf einer improvisatorischen Grundlage am Klavier. Und die beginnt entweder mit einem rhythmischen Pattern oder mit einer Intervallstruktur, was so auch so ein bisschen das Ding geworden ist, wenn ich tatsächlich mir mal was aus den Fingern saugen muss, dann würfel ich einfach Intervalle und gucke, was ich dann draus basteln kann. Kann und spiele damit rum und dann ergibt sich irgendwas. Oder doch harmonische Wendungen, wobei ich aber versuche ein bisschen weg davon zu kommen, weil da wiederhole ich mich sehr gerne in meiner harmonischen Struktur tatsächlich. Genau. Und was dann auch, oder ganz, ganz klassisch, was auch gerade noch so ein bisschen parallel läuft, wir hatten einen Elektriker. Im September hatten wir einen Elektriker zu Gast, der sich bei uns in der Küche um eine Stromleitung gekümmert hat. Und er hat ein Lied vor sich her gepfiffen. Und so eine Melodie, und das war so penetrant und das war so schlimm. Und es war dann tatsächlich so, dass die Kiddies 3 Stunden, nachdem der Elektriker weg war, diese Melodie immer noch nachpfeifen konnten und ich auch. Und dann habe ich gedacht, so komm, jetzt schreibe ich die Melodie auf. Da wird ein schönes Jugendkapellenstück bald irgendwann draus. The Happy Electrician. Manchmal sind es auch solche Sachen, die dann auch einfach sich festbeißen in deinem Kopf oder dann doch. Also ich würde es gern so diese typischen Komponistengeschichten erzählen, wie dass ich dann im Wald spazieren gehe, da höre ich meine Frau jetzt schon lachen. Aber meine Stücke haben schon einen Bezug zur Natur viel. Aber ich bin nicht so viel in der Natur.
Okay. Wie viel schreibst du im Jahr?
Das ist auch so ein bisschen abhängig. Jetzt die letzten Jahre habe ich sehr viel geschrieben. Da waren es jetzt tatsächlich so 4, 5 Nummern pro Jahr, also Konzertwerke. Also wir sind so im Schnitt, ich versuche das so immer als Ganzes, ich mache immer das so ein bisschen Tradition geworden. An Silvester setze ich mich abends mit einem Kaltgetränk an meinen Rechner und höre alle Stücke nochmal an, die ich in diesem Jahr komponiert habe.
Okay.
Und wir sind da so meistens so im Schnitt nach einem Jahr um zwischen 30 und 40 Minuten Musik insgesamt.
Okay, cool. Das ist eine schöne Tradition.
Ja, voll. Es ist auch immer spannender. Wir haben jetzt eben für Chicago, für den Stand, habe ich auch ein altes, ausgesourcetes iPhone mit meiner Musik drauf bespielt, um einfach auch vor Ort die Möglichkeit haben, Klangbeispiele zu geben. Und dann siehst du ja dann bei iTunes die Gesamtlänge von der Playlist und da waren wir jetzt noch bei 4 Stunden. Das hat mich dann schon geflasht und da waren die ganz neuen Sachen noch gar nicht mit dabei. Dass ich jetzt irgendwie so dieses Gefühl habe, dass du quasi alle Stücke von mir anhören kannst hintereinander und es dauert über 4 Stunden und da ist er im Instrumentenwald ja noch gar nicht dabei, das ist ja allein schon eine Stunde. Das ist ja schon, da bin ich stolz drauf, doch tatsächlich. Also, dass es doch so viel geworden ist. Man nimmt es selber gar nicht mal so ernst. Wir haben auch tatsächlich beim Kofferpacken, hat meine Tochter das lustige Spiel erfunden. Sie nimmt jetzt einfach irgendwann meine Partituren, schlägt es auf irgendeiner Seite auf und legt es mir hin und sagt, was ist das für ein Stück? Und bei einem habe ich tatsächlich verkackt. Und das fand ich dann schon krass, wenn du dein eigenes Stück dann doch nicht mehr erkennst. Aber das war auch eine gemeine Stelle, wo sie ausgesucht hat. Das muss man auch dazu sagen.
Your music can never be more or less than you are as a human being. Das hat Quincy Jones mal gesagt. Und wenn es euch auch so geht, dass das sehr mit euch resoniert und ihr euch weiterentwickeln wollt, damit eure Musik auch besser wird, dann empfehle ich euch meinen Newsletter. Der kommt einmal im Monat und beinhaltet Büchertipps, Hörtipps, News aus den Szenen, Videotipps, Gedanken zur Musik sein, so dass ihr euch einfach weiterentwickeln könnt. Den
Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Wie ist das als junger Komponist in Deutschland? Wie hast du die Erfahrung gemacht? Ist das leicht? Ist das schwer? Wird man da unterstützt? Wie wird man da wahrgenommen?
Ich empfinde es als sehr schwer. Und ich finde es als, ich möchte es nicht sagen, nicht wertgeschätzt, weil das ist es nicht. Mhm. Aber es ist, na, wie sagt man am besten? Man ist sehr auf sich allein gestellt eigentlich. Mhm. Es tut sich was, aber man steht nicht dazu, habe ich das Gefühl. Und wenn du halt dann irgendwie tatsächlich dich öffnest und dann halt auch mal rausgehst und in die anderen Regionen schaust, und ich kriege es ja inzwischen mit, weil meine Werke ja auch bei dem Schweizer Verlag veröffentlicht werden, dann siehst du schon neidisch rüber nach Österreich und in die Schweiz oder in die Benelux-Staaten. Also ein bestes Beispiel können wir jetzt nehmen, Schweiz ist ja eidgenössisches Musikfest dieses Jahr. Mhm. Da ist einfach für jede Kategorie wird bei einem Schweizer Komponisten ein Pflichtstück beauftragt. So, und dann können wir jetzt zusammen die Pflichtstückliste vom Deutschen Musikfest anschauen. Finden wir 3 deutsche Komponisten drauf.
Welche?
Rolf Rudin war drauf, Jörg Muschinski war drauf und Timo Kras war drauf. Gut. Falls ich jemanden übersehen habe, Schande auf mein Haupt. Aber das ist für ein Land, das von sich selbst den Anspruch nach außen projiziert, Musikland Nummer 1 zu sein, ist das kein gutes Zeichen. Es tut sich was. Also das darf man auf jeden Fall nicht unterschlagen. Der Deutsche Brassbandverband hat vor 2 Jahren ja bei Matthias Wehr das Pflichtstück für die Brassbandmeisterschaften rausgegeben und waren sich da auch nicht zu fein, das dementsprechend finanziell auch zu honorieren. Aber es ist jetzt auch im Blasmusikverband Baden-Württemberg hat angefangen seit, ja, das hat sich damals durch Corona nochmal verschoben, aber beim BVBW werden die Stücke für die Stundenchöre inzwischen bei einheimischen Komponisten in Auftrag gegeben. Jetzt auch in Zusammenarbeit mit dem ASM, wenn ich es richtig mitgekriegt habe. Da war so ein bisschen die Idee, man unterstützt lokale Komponisten. Also Stundenchöre ist, glaube ich, ein Begriff, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Das wäre nämlich jetzt noch was ich gefragt hätte.
Also wir haben in Baden-Württemberg, beim BVBW muss ja unterscheiden, gibt ja 2 Verbände bei uns. Beim BVBW gibt es bei den Wertungsspielen die Möglichkeit, einen Stundenchor zu wählen. Das heißt, du musst nur ein Stück vorbereiten und kriegst dann ein Stück vor dem Wertungsspiel und hast eine Stunde Zeit, das vorzubereiten, genau. Und da war es dann halt immer so, dass man Stücke von Verlagen eingefordert hat dafür und da gab es dann immer schwierigere Auswahl, weil die Stücke dann einfach auch ungeeignet waren für die Situation, weil du kannst dann zum Beispiel kein 12-Minuten-Stück hinlegen. Mhm. Und zudem ist es ja auch so, wenn du gehst ja, das Stundenchorstück ist immer eine Kategorie niedriger, wie wo du antrittst. Also wenn du Oberstufe...
Macht ja Sinn, ja.
Mittelstufe. Und dann hat der BVBW irgendwann entschieden, okay, wir geben jetzt einfach Stücke in Auftrag und lassen das von einheimischen Komponisten machen. Einfach auch, um das ein bisschen attraktiver zu machen. Das Problem ist aber, es wird nicht kommuniziert. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also ich habe so meine Stücke, durfte auch 2 Stücke schreiben, die wurden 2018 gespielt. Nee, stimmt gar nicht. Die hätten während Corona gespielt werden sollen, dann hat es sich verschoben, wurden jetzt, glaube ich, 22 gespielt. Unter anderem die Petite Fantaisie Provinciale, die jetzt auch beim Verlag rausgekommen ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn man das anders kommuniziert oder besser beworben hätte, wäre das ein unfassbar tolles Zeichen gewesen für die Komponistenszene in Deutschland zu sehen, okay, da ist ein Verband, der kümmert sich um seine Komponisten, der versucht, ein Angebot zu schaffen. Es wäre aber auch unglaublich attraktiv für die Vereine gewesen, sich in diese Stundenchorwertung mal damit auseinanderzusetzen, zu sagen so, hey, da lerne ich Stücke kennen von Komponisten hier aus der Region, das ist doch eine tolle Sache. Und aber auch zu wissen, dass die Stücke ja auch wirklich auf diese Stundenchorsituation drauf angepasst sind. Also ich habe da schon dann auch meine Vorgaben gehabt von Länge und von Struktur, dass es dann halt auch umsetzbar ist, die Sachen in der Stunde auf die Bühne zu kriegen. Und da vermisse ich so ein bisschen das zur Schaustellen davon. Das wäre doch mal so ein tolles Zeichen eigentlich für unser Land, das zu zeigen. Das ist schade, dass das nicht stattfindet, weil man hätte doch die Möglichkeiten und die Kanäle. Man hat die Verbandszeitschrift, wo man ein Porträt reindrucken kann. Man hat die ganzen Kanäle in den sozialen Medien, wo man das Ganze bewerben könnte. Und ich glaube, das würde der ganzen Sache auch noch mehr Attraktivität verleihen. Aber irgendwie tut man das nicht. Das weiß ich nicht, warum. Finde es schade, wobei ich natürlich trotzdem dankbar bin, dass ich das machen durfte. Aber es ist auch in der Wahrnehmung, finde ich, es extrem schwierig, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir auch in der Szene einfach nicht gesehen werden. Wenn ich irgendwie auch mit Kollegen, ich habe neulich ein Gespräch mit einem Kollegen geführt, der bei einem Komponisten aus Österreich ein Stück beauftragt hat. und habe ihn gefragt, warum er sich für den entschieden hat. Gar nicht mal, weil ich das dem, also super toller Komponist, das Werk ist auch sehr schön geworden. Aber ich habe ihn gefragt, ob er sich einfach bewusst für den Komponisten entschieden hat, weil er halt unbedingt wollte, dass er das schreibt, oder ob es nicht auch eine Alternative gewesen wäre, sich zu überlegen, ob man jemand aus der Region oder aus der Umgebung nimmt. Hat er gemeint, ja, nee, in Deutschland gibt es keine richtigen Komponisten, die hocken alle in Österreich. Und in Österreich und in der Schweiz ist natürlich eine ganz andere Förderung daran. Das braucht man auch nicht drüber klären. Das ist dann halt, es ist projiziert dann halt nach Deutschland. Mhm. Und du hast schon das Gefühl, gut, ich habe grundsätzlich jetzt natürlich auch der Punkt, dadurch, dass ich bei einem Schweizer Verlag bin, ist es auch nochmal schwerer, auf dem deutschen Markt sichtbar zu sein.
Das wäre nämlich meine Frage gewesen, warum du bei einem Schweizer Musikverlag bist.
Das ist, es hat sich so ergeben tatsächlich letztendlich. Ich war auf einem, es gibt in Markt Oberdorf, gibt es immer den Sommerkurs der Blasmusik. Mhm. Ja. Und da sind immer, da kommt immer Gastkomponisten als Gastdirigenten und es gibt parallel immer einen Kompositionskurs. Und ich war da mehrere Jahre, jedes Jahr, das war so immer mein Sommerurlaub, einfach um Input zu kriegen, Komponisten kennenzulernen. Und das war dann 2017 Mario Bürki da. Und mit Mario, das war so ein bisschen, ja, jetzt, also wir haben uns auf Anhieb ziemlich gut verstanden. Und es war ein sehr, auch gleich ein sehr, sehr vertrautes Miteinander. Und hab dann, das war dann auch die Zeit, wo schon klar war, dass meine Early Bird in dem Finale in Korfu ist. Und da redet man dann auch drüber. Und dann habe ich gesagt, so, du, pass auf, ich bin jetzt eigentlich, sehe mich jetzt an dem Punkt, wo ich aktiv eigentlich auf Verlage zugehen möchte, um eventuell eine Zusammenarbeit zu finden. Für mich war immer wichtig, wenn ich auf einen Verlag zugehe, dann möchte ich nicht einfach nur sagen, so, hey, guck mal hier, ich habe ein tolles Stück komponiert, wäre das nicht was für euch. Sondern ich wollte schon zeigen, dass ich produktiv langfristig als Komponist arbeite und b, auch an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert bin und nicht einfach nur irgendwie mein Stück raushauen möchte. Und für mich war so klar, wenn ich so auf einen Verlag zugehen möchte, dann möchte ich so ein bisschen ein breites Spektrum bieten, aus verschiedenen Schwierigkeitsgrade anbieten, verschiedene Kompositionen, auch Konzertwerke. Ich schreibe auch viel so Jazz-inspirierte Unterhaltungswerke, wie jetzt meine Danzas Latinas oder diese Funk-Nummer, einfach um mich auch in der Breite aufzustellen. Und das war dann so dieser Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen so mein Portfolio eigentlich zusammen hatte. Dann kam noch das mit dem Finale in Korfu dazu. Und dann habe ich gesagt so, hey Mario, du, wie sieht's aus? So, kann ich das so machen oder hast du mir einen Tipp, wie ich da am besten mit einem Verlag in Kontakt kommen könnte? Und er hat mir da so ein bisschen dann auch gesagt, nein, das ist gut so. Und hat dann mir empfohlen, dass ich doch einfach abwarten soll, was noch bei diesem Finale rauskommt. Weil wenn ich jetzt da irgendwie noch irgendwie einen ersten oder einen zweiten Platz ankomme, dann ist das für den Verlag natürlich auch noch mal viel attraktiver.
Mhm, klar.
Und dann bin ich nach Korfu geflogen. Bin mit Mario so ein bisschen in Kontakt geblieben und habe dann den zweiten Platz geholt in Korfu, was lustig war, weil Matthias Wehr ist ja damals Erster geworden. Und als ich zu Hause war, lag der Vertrag vom Musikverlag Frank im Briefkasten. Also die haben quasi schon, da war schon davor quasi klar, dass man mich da mit dabei haben möchte. Und das hat sich dann gut angefühlt. Also das kam dann, also ich hatte dann einfach das Glück, dass der Musikverlag Frank da Interesse dran hatte in der Zusammenarbeit. Mhm. Und dadurch hat sich für mich dann auch nie die Frage gestellt, auf andere Verlage zuzugehen, weil es beim Frank auch gleich ein sehr angenehmes Gefühl und ein sehr familiäres Verhältnis war. Und ich wollte jetzt auch irgendwie nicht, also mir hat es halt total getaugt irgendwie. Da sind 3-4 Leute, du weißt, wer deine Ansprechpartner sind. Du bist dann nicht irgendwie so ein kleines Ding in so einem riesen Teich, wie du jetzt wahrscheinlich bei Herr Leonard irgendwie wärst. Ganz zu schweigen, dass ich da wahrscheinlich eh niemals reinkommen würde. Aber du hast das Gefühl, es ist ein Familienbetrieb, du bist ansprechbar, du kannst mit den Leuten Kontakt aufnehmen und du bist auch frei in deiner Arbeit. Also ich habe jetzt schon viele Werke beim Frank rausgebracht und wir hatten nicht einmal die Situation, dass mein Verlag gekommen ist und gesagt hat, du, das musst du aber ändern, das geht so nicht. Mhm. Und das ist für mich das Wichtigste. Also das
ist das bei anderen Verlagen wirklich so?
Ich glaube schon, ja. Also ein Stück weit tatsächlich. Also ich meine, man sieht ja auch, also man erkennt es ja auch, wenn man sich mit den Werken von anderen Verlagen auseinandersetzt, dass es schon doch so ein bisschen eine einheitliche Klangsprache auch vermarktet wird. Und das ist auch überhaupt gar nicht schlecht. Ich meine, das ist ja dann auch einfach letztendlich Marktpositionierung, oder? Und man natürlich, ich habe auch mit anderen Leuten mal drüber geredet und dann auch gesagt haben, ja, bei dem Verlag, die würden dich eh gar nicht nehmen, weil du gar keine Dreiklänge benutzt. Es ist dann schon, ich meine, jeder Verlag hat dann auch so seine Vorstellung davon. Und das ist aber auch richtig so. Und ich habe das Gefühl, dass ich beim Frank einfach jetzt sicherlich nicht machen darf, was ich will, aber dass die Art und Weise, wie ich schreibe, ihnen so zusagt, dass sie das Gefühl haben, da nicht sich einmischen zu wollen. Das einzigste Thema, wo wir so ein bisschen im Gespräch waren, war jetzt bei Cockroaches and Steam. Da ging es aber auch darum, dass es als Pflichtstück bei einem kantonalen Musiktreffen einfach positioniert war. Und da natürlich dann auch die Musikkommission da auch ein Auge drauf wirft. Aber selbst da ging es letztendlich auch nur um Kleinigkeiten.
Du hast vorhin im Zuge von deinem Jazzstudium ja auch noch so schön gesagt, dass man nicht einfach nur warten soll, sondern sich seine Bühne selbst bauen soll.
Ja.
Wie hast du das als Komponist gemacht oder wie machst du das als Komponist?
Ja, also es ist jetzt auch so eben genau dadurch, dass der Verlag in der Schweiz ist, sind die natürlich auch hauptsächlich auf dem Schweizer Markt konzentriert. Mhm. Das heißt, dass ich halt viel gerade Öffentlichkeitsarbeit und so auch selber mache, was leider dazu führt, dass ich auch mit dem ganzen sozialen Medienzeugs rumhantieren muss, was mich echt unfassbar viel Energie kostet. Aber ja, ich glaube, ein wichtiger Schritt war damals die Filterin-Symphonie zu gründen. Einfach auch, um zu wissen, dass ich einfach jederzeit ein Orchester zur Verfügung habe, das jederzeit meine Sachen aufführen kann oder Aufnahmen spielen kann. Da ist natürlich insgesamt jetzt schon der Verlag eine große Hilfe dabei, bei diesen ganzen Sachen. Aber die Filterin zu gründen, war damals natürlich beim Studium dann beim Hermann das Thema, ein Orchester zu haben, um die Literatur überhaupt umzusetzen. Aber schon auch gleich immer damit auch meine Stücke auszuprobieren und auf die Bühne zu bringen oder auch einfach mal nur ein Manuskript hinzulegen oder mal einfach 4 Takte, um zum Hören, passt es von der Klangfarbenmischung oder von der Instrumentierung her. Genau. Ansonsten bin ich, glaube ich, ist natürlich Vernetzung ein unfassbar wichtiger Begriff als Komponist. Und jetzt gerade durch die regelmäßigen Besuche in Marktoberdorf, jetzt auch die verschiedenen Projektdirigate, wo ich immer wieder eingeladen wurde. Das sind natürlich alles Multiplikatoren, weißt du? Da bist du irgendwo zu Gast bei einem Musikverein, bei einem Projekt und da hocken dann 30 Leute, die gehen in ihre Vereine und sagen, du, hey, wir haben auf dem Projekt einen Komponisten kennengelernt, der schreibt tolle Sachen, schau dir das mal an. Mhm. Das ist da auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil. Und das ist auch sowas, wo mich jetzt auch wirklich in den letzten 3 Jahren in den Luxus gebracht hat, dass ich wirklich so viele Auftragskompositionen schreiben durfte, dass ich sagen konnte, okay, ich kann mir inzwischen sogar auch vorstellen, davon leben zu können finanziell, ein Stück weit natürlich. Allein wird es niemals reichen, aber auch, dass es auch ein lukratives Nebeneinkommen wird, das mir dann auch wiederum ermöglicht zu sagen, okay, da muss ich auch nur 2 Tage die Woche noch unterrichten zusätzlich und habe die anderen Tage wirklich frei, um zum Schreiben oder mich als Dirigent zu beschäftigen.
Das ist natürlich cool.
Ja, absolut. Also ich muss das auch immer wieder sagen, dass ich da auch echt sehr glücklich drüber bin, dass ich da auch einfach so viele nette Leute kennenlernen durfte, die da auch einfach dann das unterstützen und toll finde. Ich meine, Alexandra Link ist da gleich der erste Name, der mir einfällt. Auch Alexandra Link habe ich damals in Marktoberdorf kennengelernt und ich fand das toll, einen deutschen Komponisten da zu haben, der Bock hat, da was zu machen. Und Alexandra hat mir so viel Möglichkeiten gegeben. Beim Internationalen Blasmusikkongress durfte ich auftreten. Bei der Akustikermesse war ich ja letztes Jahr eingeladen. Darf jetzt dieses Jahr auch wieder hin. Und da bin ich ihr total dankbar, weil sie natürlich auch sieht, wie schwer es ist für uns deutsche Komponisten, uns hier einfach auch auf dem Markt sichtbar zu positionieren. Tatsächlich.
Was würdest du jetzt einem jungen Komponisten oder einer jungen Komponistin raten? Wenn er jetzt anfängt und Sachen schreibt und aber sagt, okay, ich will sichtbar werden, ich will auch da dazugehören, ich will da auf den Markt.
Es ist als Komponist und so beobachte ich es bei mir selber, ist es sehr schwierig, sein Werk rauszugeben. Und ich habe mich sehr lange gebraucht, bis ich für mich bereit war, meine Sachen rauszugeben. Natürlich hat man immer Angst, dass es den Leuten nicht gefällt und man sich selbst dann sofort in Frage stellt. Parallel dazu macht man natürlich dann auch auf unzähligen Wettbewerben mit, weil man natürlich, Wettbewerbe sind natürlich ein tolles Sprungbrett, um Sichtbarkeit zu kriegen. Aber ich habe in meinem kompositorischen Leben auf über 100 Kompositionswettbewerben mitgemacht und es kam einmal was raus dabei. Und ich habe nach Korfu eigentlich gesagt, ich mache nie mehr mit, weil da kann nichts mehr passieren, da geht nichts mehr. Meine Frau regt sich jedes Mal auf, weil ich dann trotzdem andauernd mitmache und dann wird nichts draus und dann bist du wieder 2 Wochen niedergeschlagen und stellst alles in Frage und ich habe inzwischen den Mehrwert, dass ich trotzdem dann das fertige Stück habe, das ich anders dann natürlich weitergeben kann. Aber es ist immer schwierig, man möchte es dann auch nicht rausgeben, weil man Angst hat, es wird Schunde mitbetrieben vielleicht auch, Aber ich glaube, was ich wirklich sagen muss, traut euch, geht raus. Und wenn ihr keine Möglichkeit habt, selber es aufführen zu lassen von befreundeten Orchestern oder von eigenen Orchestern, schreibt Dirigenten an. Das war auch eine Sache, die ich auch in Chicago gelernt habe. Dirigenten sind immer interessiert an neuer Musik und Dirigenten wollen immer unterstützen, wo sie können. Also seid euch nicht zu schade. Sucht euch irgendwie ein tolles Orchester aus der Umgebung vielleicht, dass ihr auch wirklich einen lokalen Bezug herstellen könnt und schreibt den Dirigenten an und sagt so, hey, ich bin ein Komponist, wäre vielleicht eine Möglichkeit da oder habt ihr Interesse, könnte ich mal vorbeikommen und wir spielen das mal an. In der Probe muss ja auch noch gar nicht gleich eine Aufführung sein. Aber ich glaube, wenn man da 10, 20 Dirigenten anschreibt, dann sind mindestens 5 dabei, die sagen, hey klar, cool, komm doch mal vorbei und wir gucken oder schick mir die Partitur und ich schaue es mir an. Und das Allerschlimmste, was du dann kriegen kannst, ist vielleicht, dass er sagt, okay, es passt uns irgendwie nicht rein, aber vielleicht kriegst du trotzdem noch mal irgendwelche Tipps oder so, mit denen du dich weiterentwickeln kannst. Aber das ist dieser erste Punkt. Ich habe, wenn ich in mein Leben zurückschaue, habe ich das Gefühl, dass ich viel zu viel Zeit verschlafen habe, damit zu warten, dass irgendjemand kommt und sagt, so, hey, ich habe gehört, du komponierst, zeig doch mal, was du drauf hast. Und ich mir heute vorstelle, vielleicht, wenn ich einfach früher wir dürfen so sagen, darf ich sagen, vielleicht Eier in der Hose, wenn ich früher Eier in der Hose gehabt hätte, einfach auf den Tisch zu klopfen und zu zeigen, so, hi, ich bin der Dominik, ich bin Komponist, hier sind meine Stücke, schaut es euch mal an, vielleicht gefällt es euch. Vielleicht wäre ich heute woanders, ich weiß es nicht. Rückbetrachten ist es immer richtig, so wie es gelaufen ist und ich würde auch nichts anders machen wollen, aber wartet dann auch nicht zu lange. Wenn ihr das Gefühl habt, das Stück ist fertig und spricht für euch auch als Komponist oder Komponistin, dann traut euch und geht raus und schreibt die Leute an.
Kannst du mir die Frage irgendwie beantworten, warum es so wenig Komponistinnen gibt? Und ist das in Amerika auch so? Also wie war das auf der Midwest?
Also auf der Midwest ist es mir tatsächlich sehr positiv aufgefallen, dass viele Komponistinnen da waren.
Okay.
Und zwar nicht nur Julie Giroux, die natürlich inzwischen ja wirklich als fast schon die Grande Dame bezeichnet werden kann. Vor allen Dingen habe ich sehr viel beobachtet, dass sie sich mehrere zusammengeschlossen haben, auch einfach kombiniert zusammen sich den Stand geteilt haben. Erika Sveno, eine sehr tolle amerikanische Komponistin, die auch sehr viel sich musikalisch so in dieser Steampunk-Szenerie bewegt, wo ich mich ja auch für Cockpits und Steam auch so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe. Und viele andere, auch unbekanntere Komponistinnen, die sich da vor Ort repräsentiert haben. Ich weiß es nicht. Ich glaube, diese eine Antwort wird es nicht geben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich nicht glaube, dass es so wenige sind tatsächlich. Mhm. Ich glaube einfach, dass viele nicht sichtbar genug sind, was sehr schade ist. Und da ist dann eher die Frage, sich zu überlegen, was sind da die Gründe? Und da sind durchaus eben die Gründe, dass es schwer ist, grundsätzlich als Komponist hier bei uns in der deutschen Musikszene, Blasmusikszene sichtbar zu werden. Aber auch vielleicht dann noch ein bisschen so diese Hemmung zu haben, rauszukommen. Aber was da jetzt die Hintergründe sind, ist schwierig. Hm. Also ich weiß es selber auch nicht, sonst würde ich alles dafür tun, dafür zu helfen, dass man da eine Lösung findet. Ja. Jeder, der Musik schreibt, möchte ja was mitteilen. Und jeder, der was mitteilen möchte und nicht gehört wird, ist eine verlorene Stimme und das wäre schade drum.
Was wünschst du dir generell von Blasorchestern?
Ich habe so manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass viele Blasorchester so ein bisschen zu sehr in ihrer eigenen Komfortzone feststecken und sich nicht trauen auszubrechen. Und das wünsche ich mir manchmal, wirklich den Mut zu haben, zu sagen, so, okay, dann spielen wir halt jetzt mal. Ich habe so immer das Gefühl, dass man versucht, den leichten Weg zu nehmen. Wenn ich so die Programme von den Musikvereinen in den Umgebungen mir anschaue, ich laufe immer über dieselben Stücke. Und das soll absolut nicht despektierlich sein. Also Ghost Ship ist so ein Beispiel. Im Moment hast du das Gefühl, im ganzen Land bei jedem Konzert wird Ghost Ship gespielt. Ghost Ship ist ein phänomenales Werk und ich verstehe jedes Orchester, das dieses Stück spielen möchte und soll auch dieses Stück spielen, klar. Aber ich finde, dass man doch auch nicht nur immer irgendwie das spielen kann, was auch alle anderen auch spielen. Es ist doch irgendwann langweilig. Es ist doch auch fürs Publikum langweilig. Und da dann auch den Mut zu haben, wir spielen halt jetzt irgendwas, was das Publikum vielleicht nicht kennen könnte. Doch immer so ein bisschen dieses Gefühl, man bleibt so in seiner Bubble, weil man auch das Publikum nicht irgendwie überfordern möchte. Aber ich finde eh grundsätzlich, dass wir unser Publikum komplett unterschätzen. Und auch manchmal viel zu sehr bevormunden tatsächlich. Und ich glaube, das täte uns gut, so einfach öfters auszubrechen. Und meine Vereine haben da, sorry, den Satz muss ich noch los.
Ja, ja.
Ich kenne es ja auch in der Diskussion mit meinen Vereinen. Viele haben da dann Angst, dass dann das Publikum nicht mehr zum nächsten Konzert kommt. Und wenn man sich überlegt, wer ist denn da bei dem Konzert da? Das sind doch der Großteil unseres Publikums, das ist doch nicht wegen der Musik primär da, sondern wegen uns als Kollegen, Familie, Freunde, Bekannte sind. Und die kommen auch im nächsten Jahr. Und die wissen ja auch, dass es nächstes Jahr anders sein wird. Wir haben in Saarlach letztes Jahr auch ein sehr gewagtes Konzert gegeben. Ich hatte auch wieder mit Schauspielkollegen da als Sprecher und wir hatten Buchvertonungen gespielt und diese mit Texten aus den Romanvorlagen eingeleitet. Und es war ein total tolles Erlebnis, weil es natürlich eine professionelle Erzählstimme war, die wirklich das Publikum in Bann gezogen hat. Aber es war musikalisch auch stellenweise auch sehr herausfordernd. Und dieses Jahr haben wir komplett anderes Programm gefahren. Und das Publikum bleibt ja trotzdem interessiert, weil es weiß, beim nächsten Konzert passiert irgendwas anderes. Und jetzt hat es mir dieses Jahr nicht so gefallen, dann gefällt es mir nächstes Jahr wieder. Also ich finde, dass da einfach ein bisschen, dass wir doch einfach mutiger sein sollen. Und wir haben so viele Komponisten hier, die wirklich Musik auf hohem Niveau schreiben, die der Musik von den berühmten Komponisten oder den einschlägigen Verlagen in nichts nachstehen. Und ob ich jetzt ein Stück von James Waringen spiele aus den USA, den hier auch keiner kennt, kann ich doch auch ein Stück von Dominik Wagner spielen zum Beispiel. Muss ja nicht von mir sein, es gibt ja auch andere tolle Komponisten hier. Und das ist auf dem gleichen Niveau. Und es klingt jetzt nicht gleich, aber es ist die gleiche Klangsprache, es ist das gleiche Orchester und lässt sich genauso gut vermitteln.
Was bringt für dich die Zukunft? Was ist für dieses Jahr geplant?
Ursprünglich war der Plan, es dieses Jahr tatsächlich ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Weil
klingt so, wie wenn es jetzt schon über aufgeworfen ist. Nein. Und wir haben erst Ende Januar.
Ja, ich habe vorhin in meinen Kalender reingeschaut. Nein, es ist so, wir haben... Ich habe gerade meine letzten zwei Auftragswerke fertiggestellt und habe gerade aktuell keinen Auftrag, was natürlich schade ist, weil Aufträge immer toll sind. Aber ich jetzt gerade so ein bisschen mich darauf freue, Zeit zu haben, mich wieder so ein bisschen meiner eigenen künstlerischen, kompositorischen Identität zu widmen und nicht immer nur auf Auftrag zu schreiben, sondern jetzt wirklich mich wieder so meinen Skizzen widmen können, wo ich mich selbst kreativ einfach künstlerisch austoben kann. Dazu, ich werde 40 in anderthalb Monaten, was mich unfassbar beschäftigt.
Wann wirst du genau 40?
Am Weltfrauentag, also am 8. März.
Einen knappen Monat vor mir. Ich habe am 9. April, werde auch 40.
Okay, dann erzähle ich dir, wie es war. Also ich werde zwei Konzerte geben. Ich glaube, dadurch wird es ein bisschen entspannter. Aber es ist natürlich so, 40 ist doch jetzt irgendwie so eine Benchmark für mich, wo ich mir so denke, so okay, so langsam musst du dir überlegen, was du eigentlich die nächsten 20 Jahre noch machen möchtest. Und es ist ein tolles Programm. Wir spielen eine Uraufführung eines Werks von mir mit dem Titel Roots, wo ich das Lieblingsvolkslied meiner Mutter sinfonisch verarbeitet habe. Wir haben den Samuel Brenner dabei, Euphoniumspieler von der European Youth Brass Band, gerade studiert in Augsburg und spielt bei den Woodchuckers und in der Brassband BC, ein toller, unfassbar junger Ausnahmesolist, und spielen, wie vorhin schon angekündigt, Barnes Sechste Sinfonie, auch ein unfassbar tolles Werk. Und ich werde 40 und es sind Landtagswahlen auch noch in Baden-Württemberg am 8. März. Und der Rest, ja, sonst steht schon noch viel im Jahr an. Ich bin beim Eidgenössischen Musikfest als Juror eingeladen, aber das ist auf jeden Fall eine große Ehre, dass ich als Juror dort dabei sein darf. Werd auch hier im Blasmusikverband zweimal als Juror bei Wertungsspielen sein. Und im November, und da ist schon so ein bisschen jetzt auch wehmütig, werde mich im November von meinem Kreisjugendblasorchester in Olpe im Sauerland verabschieden als Dirigent.
Oh.
Ja. Da war jetzt einfach die Zeit gekommen. Also es war toll, eine tolle Erfahrung, tolle Menschen, mit denen ich dort Musik machen durfte. Ich habe da zwei komplette Generationen begleitet und viele sind da wirklich auch gerade jetzt durch die Nähe zu Hilden beim Ausbildungsmusikchor gelandet oder anders in Zivil quasi den Weg in die Professionalität gegangen. Also das waren tolle acht Jahre, meint es, glaube ich, 9 Jahre fast, ja, die mich auch unfassbar weitergebracht haben als Dirigent und als Mensch. Aber es war jetzt so einfach so ein bisschen der Punkt zu sagen, jetzt wird es Zeit auch für Sie, dass Sie einen neuen Input kriegen. Und jemand anderes kommt und ich für mich auch wieder so ein bisschen Platz brauche, um auch für neue Sachen offen zu sein wieder.
Okay, ich würde mal zu der letzten Runde an Fragen kommen. Mhm. Was würdest du gerne mal tun, hast du dir aber bisher nicht getraut?
Ui, Mut ist da meistens nicht das Problem, sondern eher die Finanzen. Tatsächlich, es gibt viele Sachen, wo ich gerne machen würde, aber mir einfach nicht leisten kann oder noch nicht leisten kann.
Zum Beispiel?
Ja, Reisen sowieso. Also ich würde unfassbar gerne nach Japan reisen, auch weil in Japan auch einfach eine tolle, tolle Blasorchester-Szene ist. Ich habe auch schon so ein bisschen die WASPI-Konferenz 2028 in Kanada ins Auge gefasst. Das würde mich sehr reizen. Und sonst einfach geile Projekte fahren. Ich mag Projekte, wo einfach viel auf der Bühne zusammenkommt oder verbunden wird, wo man davor nicht geglaubt hat, dass es sich verknüpfen lässt. So irgendwie so Sachen mit Lichttechnik, mit Tontechnik, mit Effekten, mit Musik, Theater, Singen, Sang. Also wir haben jetzt so viele Möglichkeiten, uns artistisch auszuleben auf der Bühne. Und so viele Ideen, wo ich Lust drauf hätte, aber meistens fehlt dann halt einfach jemand, der das mitfinanziert. Mhm. Ansonsten habe ich inzwischen auch wieder so ein bisschen, wir haben es ja auch vorhin davon gehabt, dass ich mich ganz wohl fühle, auch mit vielen engagierten und motivierten Laienmusikern zu arbeiten, aber ich hätte auch Lust, mal wieder so richtig professionell zu arbeiten. So eine Theaterproduktion würde mich total reizen. So auch vielleicht mal im SI-Zentrum oder so, auch wenn es einfach nur mal reinschnuppern ist. Wie sieht die Rolle des Dirigenten in einem Musical-Theater aus? Jetzt gerade bei Frozen ist der Dirigent sehr engagiert. Ich weiß noch, ich war mit meiner Freundin Tanz der Vampire. Ich habe eigentlich die halbe Show nur den Dirigent beobachtet. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz, ganz andere Art und Weise von musikalischer Leitung. Und da einfach mal reinschnuppern, das würde mich unfassbar interessieren.
Okay, vielleicht kommt das ja noch.
Wäre auf jeden Fall, steht auf meiner Agenda und Kontakte habe ich auch in die Szene. Also vielleicht, wenn mal Zeit ist, ergibt sich vielleicht ja mal was.
Welchen Film bzw. welches Buch sollte man mal gelesen oder geschaut haben?
Also Film ist bei mir immer noch Whiplash ganz oben.
Okay, da kommt der Jazzer wieder, gell?
Ja, da kommt der Jazzer wieder und der Film hat mich echt gekillt. Und die Musik von Don Ellis ist halt auch einfach mega. Ansonsten, ja, filmetechnisch, ich schaue viele Filme, auch einfach, weil ich sehr mit Filmmusik einfach interessiert bin. Mhm. Das Leben ist schön, ist natürlich... Und es ist tatsächlich, ich war jetzt letzte Woche am Theater bei einer Inszenierung der Comedian Harmonists und ich habe diesen Comedian Harmonists Film auch immer gern gesehen, der ist richtig toll gemacht. Und es war so ein bisschen so wie so ein Schlag in die Fresse, weil ich saß in dem Theater und mir ist bewusst geworden, dass ich diesen Film immer gesehen habe mit diesem Gedanken, dass es natürlich völlig schlimm gewesen ist damals für die Künstler, aber man immer so ein bisschen dieses Gefühl hatte, dass wir ja heutzutage safe sind. Und seit ein paar Wochen habe ich das Gefühl nicht mehr, dass ich das nicht wiederholen kann. Und spätestens seit der Name Trump auf dem Kennedy Center of Arts steht, weiß ich, dass es immer wieder Leute geben wird, die die Kultur nutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Ja. Und das dazu führt, dass wir in unserer Art und Weise, frei uns auszudrücken, beschränkt werden. Und da brauchen wir gar nicht nach Amerika gucken, da kann man auch mal ins AfD-Wahlprogramm reinschauen. Und da sieht man in der Kulturabteilung ganz viele Dinge, die uns da ganz schön reinfahren würden, wenn man die tatsächlich so umgesetzt kriegt. Deshalb, so Comedian Harmonists ist da so ein Film, der macht es einmal wieder deutlich, dass es doch so leicht geht irgendwie auch.
Den sollte ich vielleicht mal wieder gucken, den habe ich auch tatsächlich ewig nicht mehr.
Ich wollte ihn auch wieder gucken, nachdem ich diese Theaterinszenierung gesehen habe. Ansonsten Bücher, Gregor Kovacic hat ein schönes Buch geschrieben, Dirigieren oder Dirigiert werden.
Ah, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Gelesen habe ich es noch nicht.
Genau, ich habe es jetzt fast durchgelesen. Ich finde es ein unfassbar spannendes Buch, tolle Ansichten.
Okay.
Ansonsten für Blechbläser immer zu empfehlen, also sprach Arnold Jacobs. Das hat mir als Trompeter damals so ziemlich viel Augen geöffnet. Und Effortless Mastery von Kenny Werner, ein Jazzpianist. In dem Buch geht es sehr viel um Auftrittsangst und um wie sie zu bewältigen ist, Meditation. Also es ist manchmal schon fast zu esoterisch, aber so ein bisschen auch über künstlerische Identität und wie ich auf der Bühne zu mir selbst finden kann, ohne mich da rauszubringen.
Okay. Genau.
Ansonsten mag ich Krimis. Es gibt so eine Krimiserie, die spielt in Wien zur Jahrtausendwende und das sind so Kriminalfälle mit Einfluss von Zeitgeschichte und Psychologie, das ist so für die leichte Kost, blöd gesagt.
Okay. Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
Aufnahmen gibt es viele.
Was ich weiß, entscheide dich für eine.
Okay, dann würde ich sagen, The Course live MTV Unplugged.
Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Okay, das ist eine Jugenderinnerung für mich, weil ich habe die mit meinem Bruder immer geguckt. Aber ich stehe total auf irische Folklore. Und sie mischen das unfassbar toll, irische Folklore mit Popmusik. Und in diesem Live, in diesem MTV Unplugged Album kommt es auch einfach mit so viel schönen akustischen Elementen daher. Also das ist so eine Aufnahme, die höre ich immer mal wieder gerne. Einfach wenn ich so diesen Wohlfühlfaktor brauche. Mhm. Oder die läuft dann auch einfach, wenn ich mein Büro aufräume oder so putze. Ansonsten gibt's ja im Jazzbereich sowieso die ganzen Count Basie-Platten. Das würde ich jedem auch Blasmusiker empfehlen. Hört euch Count Basie an. Das ist so tolle Musik und hilft uns auch im Musikverein einfach auch phrasierungstechnisch, klangmäßig weiter. Und sonst geht raus und hört alles, was ihr in die Finger kriegt. Es gibt so viel tolle Musik da draußen und zu wenig Zeit, sie alle zu hören.
Das stimmt. Abschließend, Dominik, was sind deine privaten Wünsche und die Wünsche für die Blasmusikszene?
Ja, also privat auf jeden Fall, klar. Wie gesagt, ich werde jetzt 40 dieses Jahr. Ich bin jetzt auch so ein bisschen an dem Punkt, wo ich merke, dass mein Körper auch nicht mehr ganzes Pensum so fahren kann, einfach so problemlos wie früher. Also ich wünsche mir auf jeden Fall Gesundheit für mich, meine Familie, ganz klar. Das ist ganz wichtig, dass ich auch immer auf der Bühne einfach ein gutes Gefühl habe, dass ich auch einfach funktionieren kann, blöd gesagt. Und für die Blasmusikszene, wie ich vorhin schon gesagt habe, einfach so ein bisschen aus dieser Komfortzone rauszukommen, sich auch mehr zu getrauen, sei es auch mal zu einem Wertungsspiel zu gehen. Mal keine Angst zu haben. Es ist so immer, man hat so immer Angst davor, dass jemand kommt und sagt, dass das, was wir tun, schlecht ist. Mhm. Aber am Ende bringt es uns doch nur wieder weiter. Und das hat mir so sehr gefallen, was der Michael Lonschalk bei dir gesagt hat, dass wir uns auch einfach nicht mit zu früh zufrieden geben dürfen. Weil da einfach noch so viel mehr drinsteckt. Und wir geben uns zu früh damit zufrieden und dringen nicht bis ganz rein vor. Und da passiert noch so viel, was uns das Ganze noch verschönert. Und was ich auch immer schön finde, ist, wenn man einfach mehr miteinander redet und weniger übereinander.
Das stimmt. Das sind schöne Worte. Die nehme ich zum Schluss, weil ich finde das ein schönes Schlusswort. Dominik, vielen lieben Dank, dass du dir jetzt so lange Zeit genommen hast und dann auch so persönlich über deinen Werdegang gesprochen hast. Vielen Dank.
Sehr gerne. Ich danke, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Das war die Folge mit Dominik Wagner. Vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin gehört habt und lasst es mich gerne wissen, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr noch mehr Jungkomponisten hören möchtet, dann empfehle ich euch gleich zwei Folgen, nämlich die Folge mit Julien Meißenzahl und die Folge mit Dirk Mattes. Ich bedanke mich bei meinem Supporter Buffet Grandpont, bei Dirk Mattes für die Musik, bei Leander Machern für den Schnitt und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, euer Andi.